Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Wir haben gedacht, die erste Staffel von Andor wird gut bewertet. Aha, aber dann kam die zweite Staffel, vor allem dann kam der dritte Arc der zweiten Staffel, der jetzt stand 8.5. auf IMDb bei 9,8 liegt, zumindest die letzten beiden Folgen, also die Folgen 8 und 9. Und natürlich wollen wir darüber reden, diesmal der Recap der Folgen 7, 8 und 9 der zweiten Staffel Andor. Mit den Titeln Bote, Wer du bist und Willkommen in der Rebellion. Das sind doch schon mal wunderbare Folgentitel. Und das machen wir wieder zu dritt. Einerseits, sie ist zurück, beziehungsweise eigentlich war sie gar nicht weg, weil Britt Maria auch dank Sprachnachricht in der letzten Folge dabei war. Hallihallo.
Hallihallo.
Und natürlich ist auch der Dom wieder dabei. Hey.
Nabend und hoffentlich heute etwas deutlicher sichtbarer als letzte Mal.
Auf jeden Fall. Und ich bin Johannes. Genau, wir wollen über drei Folgen reden. Diesmal wird es, glaube ich, vor allem richtig emotional. Wir haben in den bisherigen Recaps uns ja immer an den Figuren orientiert. Das machen wir diesmal ein bisschen anders. Wir wollen uns an den Handlungsorten orientieren, aber vorher. Unser Recherche-Monsieur Dom hat noch einige Nachträge zur letzten Besprechung. Was haben wir vielleicht übersehen oder was muss unbedingt noch gesagt werden?
Ja, es ist so eine Mischung jetzt aus Fun Facts und Aspekten, die wir ja aufgeworfen hatten oder so ein bisschen drüber diskutiert hatten letzte Mal mit Manuel. Schöne Grüße an der Stelle. Erstmal ein Fun Fact. Es gab ja diese Szene, wo man gesehen hat, dass Andor so über Comlink eine Biografie auf die Ohren gequatscht bekommt, bevor er nach Gorman aufbricht. Und die Stimme, die wir da hören, da muss ich jetzt zu sagen, ich habe es tatsächlich nicht auf Englisch gesehen, sondern auf Deutsch. Aber ja, ich weiß nicht, Britt-Marie, so wahnsinnig bewandert bist du jetzt, glaube ich, nicht in der Animationsserie, obwohl du jetzt Tales of the Underworld besprochen hast, ne?
Ja, jein. Also ich habe Teile gesehen, aber eben nicht alles. Und Stimmen bin ich ganz, ganz schlecht. Also da müssen schon markante, markante Dinge sein. Also wenn das jetzt irgendwer Wichtiges war, habe ich ihn nicht erkannt, weil ich gucke es tatsächlich auf Englisch.
Es war natürlich auch stark verfremdet, ne, wie man das kennt bei Star Wars, aber im Original ist es tatsächlich Sam Witwer, der in den Animationsserien Darth Maul vertont. Vor allem, also dafür ganz bekannt geworden ist und ja dann jetzt auch seine eigene Serie bekommt.
Nie im Leben hätte ich den erkannt. Aus Darth Maul hat er ja auch so ein bisschen so diesen.
Ja, ja, natürlich, klar. Das ist nochmal Sonderabteilung. Dann der Planet, auf dem Saw Gerrera sich aufhält. Ja, gut, wir haben jetzt bisher nichts mehr von ihm gesehen. Johannes, wir waren da so ein bisschen am Überlegen, woher wir den jetzt kennen. Aber der ist nicht aus Rogue One, sondern tatsächlich aus den Prequels. Also Dakar heißt der ja, mit Q geschrieben. Und das ist tatsächlich der Ort, wo dann in Episode 7 sich dann später die Rebellenbasis befinden wird. Das ist ein ehemaliges Air Force-Gelände, soweit ich weiß, wo sie das gedreht haben. Und das sieht man auch durchaus auch in Episode 7. Dann hier noch ergänzend dazu nochmal Saw Gerrera. Wir hatten ja über diesen Treibstoff Rhydonium gesprochen und dass wir nicht so wirklich wissen, wohin das führen soll. Darauf habe ich jetzt auch keine wirkliche Antwort. Aber wenn man da nochmal drüber nachdenkt und da wahrscheinlich auch zeitnah nach Ende der Staffel nochmal Rogue One sieht, was wir ja auch vorhaben, dann liefert das zumindest eine Antwort darauf, dass Saw Gerrera da mit Atemschutzmaske rumläuft oder auf jeden Fall einem Atemgerät, ne, weil er wahrscheinlich ja von dem Rhydonium ordentlich, ja, wie hat er es ausgedrückt, man wird von innen verbrannt, so kontinuierlich, ne? Genau, und dann hatten wir ja noch als Kritikpunkt eingebracht, dass das ja am Ende so ein bisschen sehr schnell ging mit Bix und Kässchen, die da Dr. Ghost auf Coruscant aufstöbern. Und ihm dann einen kleinen Besuch abstatten. Jetzt sollte man allerdings überlegen, dieses Gebäude war sehr schlecht bewacht, weil es ja vorher ein imperiales Sicherheitsprotokoll gab, was ja dann wirklich alle außer Dedra und Partegas aus dem ISB-Zentrum verbannt hat. Das heißt, da war wirklich schlechte Bewachung in dem Moment und es wussten die dann wahrscheinlich auch. Lufen wusste das wahrscheinlich über Lonnie Young, seinen Spion bei der ISB. Na, und deswegen wusste der wahrscheinlich dann auch, wo Dr. Goss zu finden ist oder wo der sich überhaupt aufhält. Also mir kam das auch ein bisschen aus dem Hut gezogen vor letzte Mal einfach, ne? Dass Lufen einfach so weiß, oh, da ist Dr. Ghost auf Coruscant, ne? Und noch ergänzend zu Dr. Ghost, die letzten Worte, die er zu hören kriegt in dieser Serie, ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal sehen werden, ich traue ihm auch nicht hinterher. Die letzten Worte, die Bix zu ihm sagt, sind genau dieselben, die er zu ihr sagt, bevor er sie foltert, tatsächlich. Also von wegen, es wird sich anfühlen wie eine Ewigkeit, ne? Ja, das wär's soweit. Sonst, Britt-Marie, hast du noch irgendwas?
Nö, alles gut. Okay. Es sind immer tausend Sachen, die mir hinterher einfallen, die ich dann sehe und denke, Mensch, da hätten wir noch drüber reden können oder das hätten wir nochmal vielleicht ein bisschen mehr im Detail besprechen können. Aber grundsätzlich, finde ich, hatten wir das Wichtigste auf jeden Fall drin.
Dann kann ich dich jetzt noch, Britt-Marie, ganz kurz fragen, weil es gibt ja eine extra Besprechung dazu, zu der neuen Star Wars Animationsserie. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Würdest du sagen, lohnt sich oder eher nicht?
Na, ich finde Star Wars Animation fast immer gut. Und in diesem Fall finde ich es auch gut. Ich finde, es lohnt sich. Es lohnt sich definitiv mehr als das letzte, was rauskam. Es gab ja Tales of the Jedi, danach gab es Tales of the
Empire.
Genau. Und Tales of the Empire war ich etwas enttäuscht. Und jetzt mit den Tales of the Underworld bin ich wieder ganz gut versöhnt. Aber man muss dazu auch sagen, ich bin da rangegangen mit wenig Vorwissen über Madame Ventress. Ich bin immer so schlecht mit Namen, es tut mir leid. mit der Madame da. Nein, aber ich wusste fast gar nichts über sie. Ich habe, weil ich eben die Teile der Animation vorher nicht gesehen hatte, wo sie drin vorkam. Und dadurch fand ich das wahrscheinlich spannender als jemand, der das schon kennt. Ja, aber ich fand's gut. Also ich fand's sehr unterhaltsam. Zu kurz, wie immer, und ich weiß nicht, wie viel ich hier spoilern darf. Also es wurden Geschichten erzählt, von denen ich nicht erwartet hätte, dass wir sie zu sehen kriegen. So, vielleicht. Und deswegen hat mir das Spaß gemacht. Also ich würde sagen, ja, immer ja bei Animationen. Und ich meine, Folge ist 17 Minuten plus Abspann und Vorspann. Also vielleicht netto 15 Minuten. Wenn du da 6 Folgen guckst, da hast du nicht viel Zeit verloren.
Also quasi eine Folge Endor oder eine Staffel Tales of the Underworld.
Endor. Genau. Endor.
Naja, im Vergleich würde ich auch sagen Endor. Das ist schon richtig.
Ja, gut, ist vielleicht auch ein bisschen unfair, ne? Aber also ich kann das Ganze leider nicht so wirklich empfehlen. Ich habe mich da eher durchgelangweilt, trotz der kurzen Laufzeit. Und, das will ich auch mal sagen, ich habe ja Disney Plus mit Werbung abonniert. Und bei Endor mag das ja noch okay sein. Aber bei 15 Minuten Serie auch noch Werbeblocks und wenn sie nur eine Minute gehen, das ist schon hart.
Naja, also genau deswegen habe ich es nicht mit Werbung, weil das halte ich nicht aus. Aber ich habe ja auch tatsächlich, ich sage das ja quasi seitdem Visions rausgekommen ist und da, also ich sterbe auf diesem Hügel quasi. Visions ist für mich von allen neuen Star Wars Dingen, die wir bekommen haben, das sage ich jedes Mal, ich komme schon so Déjà-vu, von allen neuen Star Wars Serien, die wir gekriegt haben, ist für mich Visions die beste. Punkt.
Ja.
So, und dann können wir jetzt weiter diskutieren. Ich meine, ich liebe Andor, ich liebe Mandalorian und was nicht alles, aber Visions ist für mich tatsächlich das Beste gewesen bisher. Und ich habe sehr große Hoffnungen für 3 und so ein bisschen auch, wie sagt man, so einen weichen Punkt in meinem Herzen für Animation.
Die Spin-off-Serie noch zu Visions, also basierend auf Ninth Jedi, da freue ich mich extrem drauf. Mhm. Aber die kommt erst nächstes Jahr.
Ja, ich finde tatsächlich, also Animation generell, aber vor allen Dingen Visions, ich finde, sie sollten noch mehr über die Grenzen weggehen, weil sie können es. Es ist tatsächlich zu wenig, aber es ist mehr als alles andere, was wir je hatten. Deswegen. Aber Andor ist ja da auch ein über die Grenzen Geher in anderer Weise.
Das stimmt. Jetzt muss ich noch ganz kurz sagen, ich liebe ja T-Obi-Wan. Ich möchte mehr von T-Obi-Wan. Er ist ja wohl einfach der Cuteste. Ach. Der könnte auch eine eigene.
Gibt's doch schon, Astro Boy.
Ja, nein, Theory One ist viel besser. Theory One ist besser. Aber wir wollen über Endor reden.
Mhm.
Und wir starten, glaube ich, einfach mal mit dem, in Anführungsstrichen, kleinsten Arc, beziehungsweise einem Teil davon, weil wir am Ende dann nochmal hinkommen werden. Und zwar befinden wir uns auf Yavin und inzwischen leben Cassian und Bix dort. Und Cassian geht's nicht so gut, er wurde verletzt bei einem Einsatz und dann treffen die beiden quasi so organisiert von Bix auf eine ältere Dame. Dom, was passiert denn dann?
Naja, das ist eine Frau, die Leuten Hand auflegt unter anderem und als Machtheilerin bezeichnet wird. Und da muss ich sagen, erst war ich so ein bisschen, dachte ich mir, was soll das hier? Und dann wurde mir bewusst, ach ja, wir sind ja im Star Wars Universum.
Es gibt ja ganz genauso. Ne? Ich habe erst gedacht, okay, was wird das jetzt? Werden die hier auf so ein, in so einen ESO-Trip gepackt?
Ja,
also,
ja.
Nachdem Saw letztes Mal schon auf Drogen war, werden jetzt die Rebellen noch mehr in so ein spirituelles gemacht. Aber nein, natürlich, es ist Star Wars. Hallo. Ging es dir anders, Britt-Marie?
Ich fand super, dass es vorkam. Ich habe ein bisschen meine Macht vermisst, ehrlich gesagt. Das ist natürlich und es war natürlich klar, das war natürlich das Power Foreshadowing für Rogue One. Was ist es denn anderes gewesen? Aber ich fand gut, dass es vorkam, weil in dem Moment, in dem sie meinte, Machtheilerin und so weiter und alles irgendwie Scharlatan oder so, da habe ich hier gesessen und dachte, oh ja, richtig. Ach, irgendwie habe ich es schon vermisst. Das war so das war so meine Reaktion. Ja. Und ich fand sie auch gut gecastet, sie wirkte auch sehr machtkompetent und es hat ja dann auch funktioniert, die Schulter war ja besser, also.
Ja, man könnte auch überlegen, ob sie irgendeine Verbindung zum Jedi-Orden mal gehabt haben könnte, ne?
So sieht sie auf jeden Fall aus, würde ich auch sagen. Ne? Also wenn sie irgendwie in den Prequels durch die Archive gelaufen wäre, das würde, würde total passen.
So Jocasta Nu 2.0 so ein bisschen, ne? Die Bibliothekarin.
So, ja. Mhm. Ja. Genau, also irgend so, wer die Stellung hält quasi zu Hause, so nach dem Motto, genau.
Mhm. Ja. Ich fand auch, das hat gut funktioniert. Ich fand ja auch, also ne, in Rogue One, ich bin, also Sherut Imwe und Baze Malbus, ich finde die beiden, ich liebe sie, ich finde sie so cool. Und da haben sie ja auch so ein bisschen dieses Mythische, ne, die Wächter von Will so reingebracht. Und ich fand, das hat hier auch gut gepasst, auch wenn man, glaube ich, schon sich erstmal dran gewöhnen muss, ne, weil gerade die erste Staffel da ja sehr, sehr wenig hatte. Aber ich finde, das hat sich auch gut angefühlt. Auch wenn ich hatte, irgendwie Cassian war mir ein bisschen zu frustriert. Also es passt natürlich auch zu ihm in dem Moment, ne, weil er ist, das merkt man ja auch dann, was danach passiert. Also er ist ja wirklich durch und dann durch die Geschehnisse, die auf Gormen kommen, wird er noch irgendwie kaputter sein und dass er dann da überhaupt nicht drauf eingehen will. Was ich super schade fand an diesem Arc, Bix bekommt halt wieder gar nichts zu tun. Mhm. Ich finde das so schade. Also auch, weil ich finde, gerade im Vergleich zur ersten Staffel, wo man auch sagen muss, Frauenfiguren haben wirklich was zu tun bekommen, weiß ich nicht. Also Bix ist halt irgendwie auf Warteposition und wir sind ja mal gespannt, da reden wir nachher nochmal drüber, ob sie überhaupt nochmal auftaucht. Britt-Marie, wie hat dir das gefallen?
Ja, ich fand's schade. Also ich finde, das ist unheimlich viel verschenktes Potenzial. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass sie ihr ja jetzt auch etwas Zeit gewidmet haben, um sie uns vertrauter zu machen. Also wir wissen ja jetzt schon ein bisschen auch was über den Charakter. Und dass sie dann einfach quasi so hinten überkippen zu lassen, das war halt super schade. Das ist, ja. Und man hätte tatsächlich einiges an Story mit ihr auch erzählen können. Es wäre nicht schwer gewesen. Und ja, sowas ärgert mich immer. Ich sag's euch ganz ehrlich. Das ist so, warum? Also, das, ja. Ich meine, dass Andor natürlich die Hauptrolle spielt. Ja, das ist uns schon klar. Aber grundsätzlich in diesen drei Episoden jetzt ist Bix eigentlich nur über die Beziehung zu Cassian definiert worden. Sie war halt nur die Freundin in Anführungszeichen. Und dann hat sie so ein, zwei kleinere Geschichten bekommen. Es war ja sie, die sie zu der Heilerin gebracht hat. Aber dann wird sie so ein bisschen auch abgestempelt, weil er ja an die ganze Sache nicht glaubt, als ja, du mit deinem esoterischen Kram und so. Also das war irgendwie, ja, ich weiß nicht, das hat mir nicht gefallen. Ich war enttäuscht, dass es dann so, ja, ich will nicht sagen, dass es degradierend war, aber es ist schon so ein bisschen, du bist halt nur die Freundin und ja, deswegen fand ich den Schluss.
Reden wir dann drüber.
Der Schluss ist schwierig, aber der Schluss hat dem Ganzen nochmal eine Wendung gegeben, so, Punkt. Vielleicht sagen wir es so.
Dom? Mhm.
Ja, ich kann da schon ein Stück weit mitgehen. Ich hatte das ja, glaube ich, auch schon letzte Woche durchaus kritisiert, dass sie schon sehr auf ihr Leiden reduziert wird und dass wir dafür dann auch relativ viel Zeit mit ihr und Cassian verbringen. Ja, sehe ich auch so ein bisschen zwiespältig. Vor allem frage ich mich jetzt halt in Hinblick auf das Ende dieses Arcs, ob das überhaupt nochmal aufgegriffen wird. Eben wusste Kässchen jetzt von ihrer versuchten Vergewaltigung oder nicht. Weil das hätte ja auch nochmal Konfliktpotenzial hergegeben. Und jetzt ist sie letzten Endes, ja, klassischer Katalysator für den Helden, ne? Also dass sie ihn halt irgendwie pusht, von wegen auch dann eigentlich in dieser Szene mit der Machtheilerin, dass sie irgendwie an eine höhere Macht glaubt und Kässchen so gar nicht. Da muss ich sagen, da finde ich ja eigentlich ganz schön, wie sie eben die Star Wars Esoterik damit eingebracht haben, weil man muss sagen, es wäre, also auf die Dauer wäre es jetzt vielleicht auch ein bisschen aufgesetzt gewesen, das wirklich über die komplette Serie auszublenden. Und dass man das hier in so Nuancen mit drin hat und merkt, aber dass, ey, das ist eine Welt, die ist von Kässchen ganz weit weg. Er will da nichts mit ihm zu tun haben, ihm ist das nicht geheuer. Er ist ein solider Typ mit beiden Beinen auf der Erde, ne? Aber das hat sich hier für mich nicht deplatziert angefühlt, aber mit Bix, ja, es ist schade, dass sie wirklich da in so eine, ja, so eine typische, eigentlich wirklich wie im Superheldenkino, ne? Wirklich so dieses, weiß ich nicht, zwischendurch hatte ich mal wirklich im Kopf so, ja, Lois Lane hier, oh, hier ist Superman, it stands for hope und so, ne? So reine Behauptung irgendwo auch. Und ich muss sagen, auch die Beziehung zwischen ihr und Kässchen, die hatten durchaus schöne Momente in der, im letzte Woche, die für mich so ein bisschen prüde inszeniert waren, aber okay. Aber hier muss ich sagen, hat mich das emotional, als sie dann da am Ende abhaut, da reden wir vielleicht zum Schluss auch nochmal ein bisschen drüber, das hat mich nicht so richtig gekriegt, leider.
Also wir sind uns ja einig, also zwei Sachen. Erstens, vielleicht sollten wir ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir hier von Esoterik reden, weil das ist ja nicht das, was es ist. Weil es ist ja genau das Gegenteil eigentlich, weil im Star Wars-Universum ja die Macht quasi etabliert ist. Aber das nur ganz kurz am Rande. Hm. Das Star Wars, das war uns immer schon klar, das war schon in den ersten Filmen so, das zieht sich jetzt leider hier auch durch. Wir haben zwar punktuell stark, also wirklich gute Frauenfiguren, aber den Bechdel-Test besteht Star Wars sowieso nie. Also das ist, kannst du stecken, ja, gut. Ja, also zwei
der
Frauen.
Der Bechdel-Test ist halt auch umstritten, ne? Ja.
Ja, gut, ja. Aber ich meine, ich finde es nicht zu viel Anspruch zu sagen, gibt es in diesem Film mindestens zwei Frauen, die sich über was anderes als einen Mann unterhalten, und bisher haben wir das noch nicht erlebt. Also,
Cinta und Vel gab es.
Naja, also.
Da wissen wir, wie es ausging. Auch da muss ich sagen, ja.
Die dürfen
Vel,
dann tragisch sterben.
Hm. Ja, auch ja. Vel bekommt ja diesmal wenig zu tun. Zumindest finde ich, sie bekommt einen Charakter-Arc, weil sie hat sich verändert. Sie ist nicht mehr, also ich hatte das Gefühl, sie war vorher ja wirklich die Rebellin, die alles tut. Und jetzt finde ich, hat sie gesagt, sie zieht sich zurück. Sie macht das nicht. Sie macht noch was für die Rebellion, aber sie möchte nicht mehr an vorderster Front kämpfen. Mhm. Und andere Nebenfigur, Willman, arbeitet jetzt für Luthen, wo man sagen muss, auch diese Szene mit Saul Guerrera, das wird halt, also keine Ahnung, vielleicht wird das in den nächsten Folgen noch aufgegriffen, aber bis jetzt hätte ich gesagt, das ist der gleiche Willman, den man auch, also es ist halt Willman. Ich finde jetzt nicht, dass der sich groß verändert hat. Gut, er ist nur eine kleine Nebenfigur, aber weiß ich nicht.
Also ich habe tatsächlich auch mehr Radikalisierung von ihm erwartet oder aber einen Plan, den er für Cell ausführt, von dem wir nichts wissen, den er dann eben Endor verkauft als. Das war eigentlich das, was ich erwartet hatte, als er ja zu Endor gekommen ist mit seinem Rache, in Anführungszeichen Rachefeldzug. Ich frage mich halt, ob vielleicht genau das ist, was das Ergebnis ist von der Begegnung mit Cell, dass er jetzt eben mehr auf seine eigene Rache aus ist als früher, wo er früher eben nur den Missionen gefolgt ist und quasi alles in sich reingefressen hat, sagt er jetzt, es ist mir scheißegal, ich nehme meine Rache.
Ja, das kann sein. Aber dafür, also das ist irgendwie die zwiespältig, weil dafür bräuchte die Figur mehr Screentime.
Ja.
Hat die Serie aber nicht, aber die Serie kann auch nicht noch länger sein.
Ja, da merkt man die Raffungen, ne? Würde ich sagen. Also, wobei mir ist im Nachhinein auch erst bewusst geworden, dass Willman eine Figur ist, die wir eigentlich schon seit Ferrix kennen.
Ja, aber ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, also wofür brauchen wir Willman? Das ist immer so, welchen Mehrwert gibt mir diese Figur in diesem Universum? Im Grunde keine. Also ich meine, er ist zwar ein Anknüpfungspunkt an Gorman, ja klar, und macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen menschlicher. Das heißt, er gibt den Gormarianern, Gormaranern.
Einfach die Gore.
Er gibt ihnen ein Gesicht. Also weil er ja derjenige ist, der mit ihnen interagiert, mit ihnen redet und da auch irgendwie so mittendrin ist quasi, im Gegensatz zu allen anderen und auch zu anderen, der ja immer alles von außen, von der Außenperspektive her sieht. Aber das, ich weiß nicht, das reicht mir nicht. Das ist mir, also dann finde ich, dann kann man die auch streichen, die Figur. Also sorry, aber...
Ja, das ist emotional auch alles echt ein bisschen dünn unterfüttert, ne? Weil er hatte ja, in dem ersten Arc hatte er ja eine Freundin auf diesem, ich sag jetzt einfach mal Kornplaneten, ich weiß den Namen nicht mehr, Mina Rao, genau. Und jetzt haben wir dann bei dem Widerstand auf Gormen diese Frau, diese Drina, die seiner anderen Freundin recht ähnlich sieht. Und man könnte wirklich sagen, er hat jetzt die eine einfach gegen die andere ausgetauscht, ne, so ein bisschen. Also, ja.
Ich fand's auch Timeline-wise ein bisschen schwierig, weil ich frage mich dann immer, wie lange sind die jetzt auf Gormen? Also sind die, wie viel Zeit ist da vergangen? Ich habe da manchmal so ein bisschen Probleme, das einzuordnen. Ja, genau, aber nicht mehr, gell? Also ist nur ein Jahr, okay. Naja, okay.
Ja.
Ja. Haben wir noch was zu Yavin? Weil alles andere, würde ich sagen, was auch eben Biggs und Cassian betrifft, müssen wir wahrscheinlich am Ende besprechen, weil eigentlich das relevant ist, was quasi dann passiert, oder?
Mhm.
Ja, wir haben halt, ich würde sagen, es wird so ein bisschen lose das Setup fortgeführt, was wir im ersten Arc gesehen haben. Ne? Also hier ist jetzt keine Guerillatruppe mehr auf Yavin 4, sondern wirklich die organisierte Rebellion. Und wir sehen auch schon einen Kommandanten, den wir tatsächlich aus Rogue One kennen, nämlich Draven, oder wie der heißt.
Mhm.
Wo ich immer dachte, es ist ein Schauspieler, der es aber gar nicht ist, lustigerweise. Ja, und es werden natürlich auch schon so ein paar Namen gedroppt. Also neben Draven zum Beispiel auch General Dodonna. Das ist ja der Anführer der Rebellion aus Episode 4. Da bin ich gespannt, ob wir den vielleicht noch zu Gesicht bekommen, weil das wäre nämlich auch wieder, also wenn die jetzt wieder jemanden besetzen, der ihn in Rogue One gespielt hat, dann haben wir einen weiteren Game of Thrones Veteranen im Cast. Da bin ich gespannt.
Ist tatsächlich, ich habe ja Game of Thrones auch geguckt, aber ich kann mich an gar nicht so viel erinnern. Aber es müsste Barrister Selmy sein, dieser ältere, genau. Und der hat ja seine Szene, wenn, also Spoiler, in Game of Thrones sterben Leute, er stirbt auch. Und seine Szene gehört für mich zu den besten Szenen in Game of Thrones. Die vergesse ich nicht, weil die so gut ist und weil er so ein sympathischer Typ gewesen ist.
Also ja, ich cool mochte den Fall. Total gerne. Mochte den total gerne und er hat eine ganz kleine Rolle in Rogue One und sie lassen ihn in erster Linie so aussehen wie den alten Schauspieler aus den 70ern, aber. Ja, mal gucken. Also ich fände es irgendwie cool, wenn er dabei ist. Und was so das Setup Richtung Rogue One angeht mit, ja, dass diese Machtheilerin bei Endor irgendwie schon so seine Bestimmung wittert in Richtung, dass er ein Bote ist, ne? Das deutet schon deutlich darauf hin, in welche Richtung es für ihn gehen wird, so schicksalsmäßig. Ne?
Was man zu Yavin vielleicht noch sagen kann, es gibt einige wirklich schöne Shots, wo man auch sagen würde, wieder, ne, das sind so Kinomomente, wenn da die Raumschiffe da langfliegen. Das sieht einfach großartig aus. Wo ich ein bisschen unsicher war, diese Hütte von Biggs und Cassian sah mir ein bisschen zu sehr nach so einem, also jetzt muss ich schon wieder nach so einem ESO-Hotel-Ressort.
Also mich erinnerte das ehrlich gesagt so ein bisschen an die E-Books. Also die haben ja da. Ja, also, also ich denke, alles, was irgendwie so Richtung Planet mit viel Grün und Bäumen geht und so Plattformbäumen irgendwie so an die Ecke hat mich das erinnert. Plus, ich fand es noch lustig, als dann so der erste Shot kam und der stand da und hat da irgendwie seine Schulter so versucht zu stretchen und es war sauheiß und du hast gemerkt, okay, der arme Schlucker, der ist da jetzt mitten im Urwald und es ist wahrscheinlich irgendwie 80% Luftfeuchtigkeit und ich dachte so, okay, wow, also von ganz, ganz trocken und Wüste zu 80% Luftfeuchtigkeit und Urwald, da wäre mir aber der Wüstenplanet lieber gewesen. Also der hatte auch nichts zu lachen. Der muss dann alle Nase lang, muss der in irgendein anderes Klima sich da irgendwie da reinfinden. Ja.
Oh Gott, Hauptsache keine Wüste mehr in Star Wars. Also das ist das Einzige, was ich will. Aber nee, da bin ich bei euch. Ich hatte wirklich so im Kopf Ewokdorf meets Chandrila aus dem ersten Arc, ne? Also hier von Mon Mothma. Also halt diese runden Eingänge und so. Ne?
Ich bin ein Fan von runden Türen. Ich liebe auch auf den Hobbit. Das ist doch.
Ja, es wurde ja hier auch bildsprachlich durchaus genutzt, ne? Also hier sind ja immer mal wieder die Kontraste zwischen Endor, der halt in diesen runden Eingängen steht und halt hier Cyril auf Gormen, der halt schon geometrisch eingefasst wird, ne?
Ja.
Dann bewegen wir uns mal in eine andere Klimazone. Wir bewegen uns nach Gormen. Und da ist immer noch das Imperium Integrieren. Ja, ja. Nicht integrieren. Ja. Also doch, es integriert sich auch, aber nicht auf die Weise, wie
in die Köpfe.
Genau, richtig. Wie wir das wollen, da hat sich die Stimmung inzwischen aufgeheizt. Es gab immer kleinere Anschläge und Dedra und Cyril sind immer noch da und machen ihr Ding. Und es ist ja so, Dedra ist nicht mehr ganz zufrieden, Cyril auch nicht. Er weiß aber am Anfang noch gar nicht, was der ursprüngliche Plan ist. Und das ist ja dann tatsächlich eine Konfliktsituation zwischen den beiden. Und da bin ich jetzt mal gespannt, hat das für euch funktioniert? Weil bei Cyril tut sich jetzt ja tatsächlich was. Er greift zur Tat. Man glaubt es gar nicht. Er steht auf gegen seine Freundin. Er wehrt sich. Das ist ja, also, habt ihr ihm das zugetraut, Dom?
Durchaus schon, weil es hat ja schon irgendwie, also es ist ein Charakter, bei dem brodelt schon irgendwie die ganze Zeit was, ne? Und dann auch diese Stresssituation oder das Gefühl, dass er auch vor vollendete Tatsachen gestellt wird, sowohl von ihr als auch generell. Weiß ich nicht, also ihm wird ja irgendwie auch nicht erst Zutritt zu ihr gewährt und so weiter, ne? Und ja gut, dass er dann so rabiat wird, aber da entlädt sich natürlich auch einiges bei ihm, ne? Wobei man nämlich eigentlich immer dachte, dass sie der dominante Teil dieser Beziehung ist. Und Beziehung kann man da ja schon sagen, weil sie meint ja dann ihm gegenüber, wenn das ja alles erledigt ist, dann kehren wir zusammen nach Coruscant zurück und lassen uns als Helden feiern, ne? Und ja, das fällt für ihn alles dann Stück für Stück zusammen, natürlich auch durch das, was er da sieht, was, also nicht nur, was er da mit vorangetrieben hat, sondern auch noch, in welche Richtung das führt, denn er erfährt ja dann tatsächlich, was wirklich die Agenda des Imperiums ist.
Hat das für euch denn funktioniert? Weil eigentlich bekommt Cyril doch so eine Art Redemption-Arc, ne? Also er merkt, er, Abel, hat jetzt lange fürs Imperium gearbeitet, hat mit Dedra gearbeitet, sie haben ihn quasi benutzt. Und ich hatte schon so das Gefühl, dass sie es so ein bisschen inszeniert haben nach dem Motto, das hätte er nicht gewollt. Und er hat sich da so ein bisschen verarschen lassen. Und das irgendwie hat mich das nicht so zufriedengestellt. Britt-Marie, ging es dir anders oder auch so?
Ja, ich find's schwierig. Also Redemption Arc in dem Sinne, finde ich, kann man nicht sagen, denn schließlich ist er jetzt nicht plötzlich in Anführungszeichen gut geworden. Mhm. Das Problem ist, ich finde, es ist auch sehr schwierig, hier in Absoluten zu sprechen. Also man kann nicht sagen, sehr gut oder, also er ist gut und er ist böse. Wobei das ja eigentlich typisch Star Wars ist, dieses Schwarz- und Weiß-Denken. Du hast ja wenig Grau. Jetzt ist Andor ja genau die Serie, die aber ganz, ganz viel Grau hat. Ganz viele Zwischentöne, ganz viele Leute, die du nicht richtig einordnen kannst, die mal antagonistisch sind, aber mal vielleicht auch sich auf die andere Seite schlagen, wenn es ihnen halt gerade passt. Und ich hatte bei ihm ursprünglich vermutet, dass er vielleicht eine Story-Arc, dass er einen Story-Arc bekommen könnte, wo er einsieht, also wo er quasi auf die Seite der Rebellen gezogen wird, aber er hat ja quasi sein Doppelspiel gespielt, also und wollte für sich das Beste rausholen. Und ich glaube, das, was ihn hier ärgert, sind zwei Dinge. Zum einen, dass er feststellt, dass die ganze Arbeit, die er da reingesteckt hat, von der er sich ja auch einfach für sich persönliche Macht erhofft hat, dass das gescheitert ist, und dass die einzige Person, der er sowas wie vertraut, also da kann man auch drüber streiten, nämlich Dedra, diejenige ist, die aktiv dazu beigetragen hat im Hintergrund, dass es gescheitert ist. Also ich glaube, hier ist die Wut eigentlich nicht, dass sie jetzt bestimmte Dinge macht oder nicht macht, sondern hier ist die Wut eigentlich, so habe ich das zumindest für mich interpretiert, dass seine eigenen Pläne scheitern. Und das Ganze wird dann aber noch, es wird nochmal Öl ins Feuer gegossen, eben dadurch, dass er ja dann in das Massaker mit reingerät. Und ich glaube, das ist grundsätzlich eine traumatisierende Erfahrung. Also, und dann ist es auch scheißegal, wer die Leute umbringt und wer wen erschießt, weil du bist einfach traumatisiert. Ich glaube aber nicht, dass er, wenn er jetzt nicht gestorben wäre, hinterher da rausgekommen wäre und gesagt hätte, oh, ich schwöre irgendwie allem ab. Also das denke ich nicht. Aber es war natürlich eine Eskalation des Charakters, die aber für mich in Character war. Also das hat für mich funktioniert. Und dass er so ausgerastet ist, war ja dann auch nichts, was im Alltag sich widerspiegelt. Also weil du ja gesagt hast, man könnte ja meinen, wer ist der Dominante in der Beziehung? Das ist für mich schon klar Dedra, aber genau deshalb ja auch diese Explosion, dieses ständige in sich reinfressen, die dann eben sich an einer Flamme quasi entzündet, genauso wie es ja auch das Massaker macht. Das ist ja eine Flamme, die dann daran gehalten wird an diesen Zunder und zack, explodiert das Ganze. Ja, es war eine schöne Spiegelung auch in er versus quasi die Gesamtsituation, also Mikrokosmos, Makrokosmos. Ja, also ja, ist die kurze Antwort.
Was mir noch aufgefallen ist, Dedra bekommt eigentlich gar nicht so viel zu tun, ne? Weil eigentlich wird sie, also sie ist jetzt der Spielball geworden, ne? Weil ihr Chef hat einen Plan, der wird durchgesetzt und dieser neue Commander oder dieser neue Militär-Heini, der ihr eigentlich unterstellt ist, macht ja, was er möchte, ne? Also er sorgt ja dafür, dass das dann alles eskaliert. Sie ist sichtlich unzufrieden. Sie ist am Ende ja auch so ein bisschen schockiert. Und da muss ich sagen, das habe ich ihr ehrlich gesagt nicht so abgekauft. Also ich habe das schon verstanden, dass sie auch eine Karrierefrau ist. Aber das ist eine Person, die seit Jahren, wir wissen nicht, ob seit Jahrzehnten, für diesen Laden arbeitet und absolutes Gräuel verursacht hat. Absolute. Die hat dafür, also sie hat Bix auf ekelhafteste Weise foltern lassen. Die hat in Staffel 1 dafür gesorgt. Ich weiß noch diese Szene, wo sie nicht wollte, dass der Gefangene weggebracht wird, damit Bix das sieht und aber so tut, als wäre das nicht geplant. Also die ist eine ekelhafte Person. Und ihr jetzt finde ich so eine, also weiß ich nicht. Also kann man natürlich sagen, auch Graustufen, aber irgendwie, das habe ich der Figur tatsächlich nicht abgekauft.
Darf ich da ganz, ganz kurz einschmeißen? Sie ist der klassische Papiertiger. Das hat man doch in solchen Reichen ja ganz oft. Leute, die auf dem Papier ihre Haken setzen und was und die zwar wissen, dass da Tausende von Leuten sterben, aber die es nicht sehen. Und jetzt ist sie aber wirklich mal vor Ort mit eigenen Augen mit dem ganzen Leid und dem Tod konfrontiert. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Und das war ja nämlich auch das, warum es ihr schwergefallen ist, diese Entscheidung zu treffen, weil sie, also ich glaube, die Leute auf Gorman, das ist ihr scheißegal, aber sie wusste ja zum Beispiel, also sie hat vermutet, denke ich mal, dass Cyril da auch irgendwo mit in dieser Menge steckt, dass wenn sie also die Entscheidung oder den Befehl gibt, dass er wahrscheinlich auch in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Und egal, wie du es drehst und wendest, aber wir sind nun mal ein Paar schon seit Jahren und das ist wahrscheinlich auch was sie nicht will. Aber das ist genau das. Also das hat man ja öfter auch schon gehört also auch im echten Leben, sage ich jetzt mal, wenn du so Papiertiger hast, denen es überhaupt nicht schwerfällt, weil das alles von sich weggeschoben werden kann und das ist weit weg und das ist alles irgendwie, es gibt kein Blut, es gibt nur Zahlen oder Namen oder so und jetzt plötzlich ist es halt real. Also ich glaube, das war das, was uns hier gezeigt werden sollte.
Und das knüpft ja auch eigentlich konsequent dann an das Ende der ersten Staffel, wo sie ja bei dieser Eskalation auf Ferrix da auch zum ersten Mal wirklich mit der harten Realität konfrontiert wird. Und ich würde nicht nur sagen Papiertiger, ich würde wirklich sagen Schreibtischtäterin. Ne?
Ja.
Also
ja.
Und wie sie dann darauf reagiert, also wie sie plötzlich irgendwie Atemnot hat und auch dann ihre Hand anfängt zu zittern, das hat mich wirklich schon, also im Hinblick auf Schreibtischtäter, da musst du nur also wieder ins Dritte Reich gucken, Adolf Eichmann beispielsweise, ne, der ein KZ besucht hat und danach totalen Anfall bekommen hat. Sowas hat es immer wieder gegeben und ich fand es dann hier sowohl in Hinblick darauf als auch in Hinblick auf Cyril, von dem sie, glaube ich, eine gewisse Vorstellung sogar liebt vielleicht, fand ich das schon eigentlich relativ stimmig hergeleitet. Also diese beiden Aspekte zusammengenommen haben da für mich funktioniert. Und außerdem, ihr wird ja auch, also zum einen wird ihr durch diesen Captain Kaido, diesen Krisenspezialisten mit seinem Frischlingstrupp, ist ja wirklich absolut widerlich, wird ihr zum einen auch das Heft natürlich aus der Hand genommen und zum anderen wird sie ja auch wiederum getäuscht von Pater Guest, der ja eigentlich so ihr Partner in Crime ist, weil kurz vor der ganzen Nummer hier kommuniziert sie ja nochmal mit dem und der öffnet ihr dann, ja, wir brauchen diese Entwicklung jetzt auf Gorman und wir haben auch keine Alternativen dazu. Also der Imperator pocht da drauf, wir brauchen jetzt für den Todesstern, sagt er natürlich nicht so direkt, brauchen wir dieses Mineral unbedingt. Und es gibt keine Alternativen dazu. Das ist auch etwas, was sich durch diesen ganzen Arc für mich zieht. Alternativlosigkeit und in Folge 9 kommt er dann auch nochmal zum Tragen, der Begriff Schamlosigkeit. Aber da kann man dann später vielleicht nochmal drauf eingehen. Und also das hat für mich dahingehend schon stimmig gewirkt, muss ich sagen.
Habt ihr schlüssig erklärt? Ich bin trotzdem irgendwie noch, weil, also ich finde gerade diese, also ne, du hast es jetzt angesprochen, das Imperium holt da so unerfahrene Rekruten, setzt in eine Stresssituation, sodass es zwangsläufig eskalieren muss. Das ist eine perfide Taktik und ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen, warum Dedra das stört, weil ich für sie war für mich eine Person, das würde sie genauso machen. Also,
du meinst, warum das Dedra stört oder warum Dedra stört?
Achso, nee, warum sie, also ich hatte auch das Gefühl, sie ist unzufrieden mit dieser Strategie, wo ich sagen muss, ihr Plan, also was sie bei Krennic gesagt hat, ist genau das, was jetzt passiert.
Na, wobei sie ja das, also, dass sie verlässt sich ja nicht alleine darauf, sondern sie hat ja den Scharfschützen, der da eben auf dem Dach ist und eigentlich ja das Ganze lostritt.
Das stimmt, aber ohne diese unerfahrenen Leute wäre es dann, also, ne, das ist dann quasi der letzte Stein, der das so in Rollen gebracht hat. Also, deswegen, ich hab ihr nicht so abgekauft, dass sie sich an dieser Strategie stürzt, so habe ich es empfunden. Natürlich geht es dann auch
ja, um dass Cyril, nicht, aber ja, dass sie nicht das Kommando hat.
Da ja, und das Ergebnis halt. Also, das Ergebnis ist das Problem, glaube ich, genau.
Okay.
Ich fand tatsächlich, hier muss ich mal irgendwie erstaunlicherweise mal die Gegenseite in den Schutz nehmen. Ich fand ja diese Frischlingstruppe erstaunlich geduldig und ruhig. Also das lag natürlich mit an diesem Hauptkapitän, der da das Heft in der Hand hatte. Aber die haben wirklich sehr, sehr lange sich zurückgehalten, weil das, ich habe ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass die diejenigen sind, die ausrasten und eben dann anfangen zu prügeln oder so. Aber die haben wirklich, er hat ja dann auch sogar noch gesagt, in dem Moment, in dem der Oberbefehlshaber geschrien hat, zieht euch zurück. Also Strategie Rückzug und nicht Strategie draufschlagen. In dem Moment hat der Scharfschütze ja eben einen der Soldaten erschossen, worauf das Ganze dann gekippt ist. Aber schon vorher, als ja auch da irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwas haben die geschmissen, Schmattsteine, ich weiß es nicht. Also schon da sind die ruhig geblieben und ich dachte so, okay, wow,
auch,
damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet.
Die Gore hatten auch Brandsätze.
Genau. Aber da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja. Ich hätte viel, viel eher damit gerechnet, dass genau auch aus der Tatsache heraus, dass die so grün sind, dass es deshalb eskaliert. Und das fand ich einen schönen Aspekt, das fand ich gut erzählt, weil das entgegen der Erwartung des Zuschauers ging.
Und hatte da noch jemand ähnliche Assoziationen wie ich zu Russland beispielsweise? Also
naja,
schon,
nicht explizit Russland, aber natürlich den klassischen Demonstrationen. Also ich habe eigentlich nur noch auf den Wasserwerfer gewartet irgendwie, das war so.
Ja, gut, also ich habe es jetzt wirklich Richtung, also weiß ich nicht schon, wie die da auf dem Platz am Anfang Barrikaden errichten. Da hatte ich so wirklich im Kopf, dass zu Beginn des Ukraine-Krieges, die machen da ja nur Übungen an der Grenze zur Ukraine in Russland, ne? Und da hat man natürlich auch als allererstes sehr, sehr junge Rekruten vorgeschickt, die teilweise überhaupt nicht wussten, wie ihnen geschieht. Die wurden da auf Manöver geschickt und die stehen natürlich hier jetzt in der Serie ja auch dann sehr unter Druck durch diesen Captain Kaido, der ja wirklich dann droht, ja, entweder ihr pariert jetzt oder ihr landet in einem imperialen Knast. Ne? Also Alternativlosigkeit erneut.
Allgemein, also natürlich, hier geht es natürlich um Demonstrationen in einem faschistischen Regime. Ich musste aber allgemein auch an Demonstrationen denken, weil das muss man ja ganz stumpf sagen. Auch ne, Polizeitaktiken, was so Einkesseln angeht, das gibt es auch hier in Deutschland. Also wenn wir uns 20 Proteste angucken, was da passiert ist und wo unser ehemaliger Bundeskanzler noch gesagt hat, es hat keine Polizeigewalt gegeben. Naja, ohne das jetzt zu vergleichen. Ne? Deutschland, wenn ihr das hört, ist kein faschistisches Regime. Wir sind ja eine freie Demokratie. Nicht, dass hier das irgendjemand falsch interpretiert. So.
Das kann man so schön aus dem Kontext reißen, Johannes, das glaubst du gar nicht.
Ja, verdammt.
Ja, aber wir haben ja auch hier noch, also da muss ich auch sagen, da haben wir jetzt gar nicht so drüber gesprochen, weil wie sich das ja aufbaut, schon am Anfang haben wir ja dieses Maß an Desinformation von den Medien. Ne? Also es wird ja direkt eingeleitet mit, oh, es hat hier gestern einen Brandanschlag gegeben auf das Marinegebäude oder so ähnlich. Und das ist 3 Wochen nach weiteren Vorfällen, die es schon gab. Ne? Und da merkt man, das wird Stück für Stück dieses Narrativ in die Richtung getrieben und die Gore werden immer weiter angeheizt. Und ja, das ist halt, also man sieht hier zum ersten Mal auch wirklich die mediale Berichterstattung. Man sieht hier mehrere Reporter für imperiales Fernsehen. Das war übrigens auch sehr cool. Diese Droiden, die da um die rumschwirren und die filmen, die waren zum ersten Mal wirklich mit Live-Action, also nicht rein digital gemacht, wie man das noch zum Beispiel in den Prequels kannte, ne? Und da kam für mich auch sehr durch, wer das Skript hier geschrieben hat, nämlich nicht Tony Gilroy, sondern Dan Gilroy, der ja vor allem aufgefallen ist dadurch, dass er diese wahnsinnig gute Mediensatire, wie ich finde, geschrieben hat, Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal. Na, und da ist ja auch die Macht der Bilder, die Macht der Montage, Desinformation und das floss hier für mich sehr schön mit rein, muss ich sagen.
Ist ja auch hier kein Journalismus mehr, ne? Das ist ja, also das ist ja, würde ich sagen, eindeutig so. Genau, das ist Propaganda, das ist Staatsfernsehen, wie wir es ja auch in aktuell gewissen Regimen halt sehen. Da gibt es halt keine freie Presse, die da. Und das wird ja später dann in Coruscant wird es dann ja auch nochmal relevant, was für ein Narrativ, was für eine Wahrheit da quasi verbreitet wird. Wir müssen auf jeden Fall nochmal über die Demonstration reden. Also dieser Platz füllt sich ja, ne? Wir haben dieses Mahnmal, da soll demonstriert werden, da kommen dann nach und nach immer mehr Leute dazu, halt ganz viele aus der, ja, Zivilbevölkerung. Wir sehen ein paar Leute von der Untergrundresistance. Viele davon, Cassian und Willman, gesellen sich auch dazu. Was nochmal ganz interessant ist, dass ja in dieser Gorman-Untergrundbewegung, da hat sich ja der ältere Herr, der Vater von der jungen Dame, hat sich ja so ein bisschen von denen losgelöst. Ne? Das ist ja nochmal ganz interessant quasi, dass er so einen gewaltlosen Widerstand quasi propagiert, während die junge Generation gesagt hat, nee, das reicht nicht. Was ja gefühlt auch immer so eine, also ich habe schon das Gefühl, dass auch gerade wenn man so Fridays for Futures Diskussionen sich angeguckt hat, hatte ich auch schon das Gefühl, dass sich das so ein bisschen wiedergespiegelt hat. Eine junge Generation, die möchte, dass Sachen schnell geregelt werden, während die Alten nochmal gesagt werden, nö, wir machen das schon, aber dann lässt es sich halt mehr Zeit. Aber so ist es ja leider nicht, ne?
Es wurde uns ja aber auch tatsächlich alles auf Silbertablett serviert. Also ich meine, er sagt ja dann eben auch genau, was bringt es uns? Und dann die Tochter sagt, wir müssen jetzt ist die Zeit, wir müssen jetzt was machen. Und dann meinte er so, ja, und was bringt uns das, wenn wir tot sind? Hinterher bringt uns das gar nichts, ja?
Ja.
Und ich meine, das ist das eine, genau. Und dann natürlich auch klar, welches Narrativ wird bedient, beziehungsweise welche Wahrheit wird verbreitet. Später dann ja auch, wie heißt es hier, der Senator, Bail Organa, genau. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum ich so Probleme habe. Ich weiß genau, wer das ist. Und ich habe jedes Mal Lea Organa Solo im Kopf und kriege den Namen nicht hin. Auf jeden Fall, er sagt ja auch, die Wahrheit wird von den Gewinnern geschrieben. Und das ist genau das, was wir hier natürlich auch sehen. Das ist klassische Propaganda. Und das gipfelt dann am Ende der Folge, was ich wirklich sehr gut fand, als ja dann die Mutter von Cyril mit Freunden irgendwie auf der Couch sich die Nachrichten anguckt und dann ja von den Märtyrern gesprochen wird. Mhm. Aber, und wir denken alle, es geht um die, also im ersten Moment, wir denken alle, es geht um die Opfer von Gorman. Und dann heißt es, die Märtyrer des Empires. Und du so, wow. Also
ja,
da merkt man, das ist genau das, genau.
Ja.
Und also wie das einfach einmal komplett umgedreht wird. Und das fand ich, deswegen war die Szene für mich auch so stark. Ja, da dachte ich so, okay. Also es hat mir sehr gut gefallen. Plus, ich fand diese Folge insofern auch sehr, sehr gut. Also das ist natürlich auch so ein 101. Wie schreibe ich, wie baue ich Spannung auf, die am Ende sozusagen in einem großen Explosion gipfelt. Das war ja wirklich so, das ging ja über, es ging super lang. Ich hätte da gar nicht mit gerechnet, dass sie das so lange rausziehen, dass das sich so hochpusht, dass das eben anfängt mit Gesprächen, dann hast du 2, 3 Leute der Untergrundbewegung, dann kommt die zivile Bevölkerung hinzu, dann kommt diese Sprechchöre hinzu. Die fand ich eine sehr, sehr tolle Unterlegung der ganzen Geschichte, weil es so eine ganz bestimmte Atmosphäre einfach geschaffen hat. Und dann wurde es immer mehr, dann hast du das Lied, also dieses internationale, also dieses nationale Gefühl, das da irgendwie bedient wird. Und also das steigerte sich immer mehr und immer mehr. Und als Zuschauer guckst du dir das an und du weißt ganz genau, du guckst quasi live einem großen Zugunfall zu. Das ist dieses, ich weiß gar nicht, was man auf Deutsch da sagen könnte. Du wartest quasi drauf, dass jetzt was explodiert. Und das tut es ja dann auch. Und in dem Moment, in dem du dann denkst, und jetzt ist es quasi erledigt, kommt noch mal was. Wie zum Beispiel eben, es fing an mit den Truppen, die sich dann aber zurückgehalten haben. Dann kam der Scharfschütze, dann explodierte das Ganze, dann haben die sich quasi gegenseitig abgeschossen. Und als es dann durch war und du dachtest so, und jetzt ist erledigt, dann kamen noch die Androiden. Also das war immer ein Stück mehr und es steigerte sich immer mehr und immer mehr. Und das fand ich super. Ja. Das fand ich richtig, richtig super. Es war richtig gut gemacht. Und diese ganzen, also ich erinnere mich ehrlich gesagt auch nicht, wie das mit der Musik war. Ich glaube, wir hatten keine. Es waren die Sprechchöre, es war der Gesang.
Ja, immer mal
wieder. Es war ganz minimal, oder? Ich weiß gerade nicht
mehr. Ja, nicht jetzt dezent. Ist also der Score von Brandon Roberts, muss man ja dazu sagen. Es ist nicht Nicholas Britell wie in der ersten Staffel, weil der ist irgendwie wegen einem, ich glaube, irgendwie persönlichen Tragödie oder was, ist der nicht dabei bei der Staffel. Aber Brandon Roberts hat das, also den Spannungsaufbau hat er kontinuierlich schon untermalt. Und ich muss sagen, da kam für mich Tension auf an der Stelle. Also das ist richtig gut. Und ja, es, also wie du schon sagst, es baut sich nach und nach auf. Also ich habe jetzt auch hier wirklich nochmal gemerkt, auch jetzt analog zu dem ersten Arc, den wir besprochen hatten, die Sturmtruppen, als die hier anrücken, als sie auf den Platz kommen, es sind ja gar nicht so wahnsinnig viele, Aber man merkt, die haben plötzlich was Furchteinflößendes und eine wirklich starke Präsenz. Und da muss man sich auch wieder fragen, wie kriegt Tony Gilroy das hin? Weil es zieht sich wirklich durch diese Staffel, dass er alle möglichen Elemente nimmt, die wir eigentlich schon seit den 70ern aus Star Wars kennen, die teilweise auch heutzutage unfreiwillig komisch sind. Also die Sturmtruppen, da ist ja der Running Gag überhaupt, dass die in den alten Filmen einfach nie treffen. Und trotzdem hat das hier so eine Bedrohlichkeit. Also wie erklärt ihr euch das?
Britt-Marie, mach du ruhig erst.
Ich weiß so ehrlich gesagt nicht so richtig. Also ich glaube, das ist die Gesamtatmosphäre, die da geschaffen wird. Und dann sind das natürlich am Ende Leute mit Waffen. Und darauf wird es runter reduziert. Und das, was es ja eigentlich macht, also diese Outfits, die sie ja tragen, die machen sie ja zu einer anonymen Masse.
Ja, und, ganz klassisch.
Ja, und aber das finde ich, habe ich irgendwie vergessen. Ich habe so viel Star Wars schon gesehen, dass das irgendwie, weißt du, so. Und hier, finde ich, schaffen sie das irgendwie durch diese sehr unangenehme Atmosphäre, die da geschaffen wird. Und dann kommen die da als gesichtslose Masse rein. Das ist irgendwie, betont das, diesen Aspekt. Und das macht es dann natürlich unangenehmer für mich. Das sind tatsächlich so ein paar Dinge. Also man kann vielleicht sogar sagen, back to the roots. Ja, das hat für mich tatsächlich in Episode 4, als ich das am Anfang gesehen habe, auch als Kind natürlich, klar, funktioniert. Und dann hat sich das natürlich abgenutzt. Und dann habe ich so viel Star Wars gesehen und dann waren die auch nicht mehr gefährlich oder so. Aber eigentlich sind sie das ja schon. Also, ja, ich weiß nicht. Ich kann nicht so den Finger drauflegen. Ich weiß nicht, hast du da eine Erklärung, Johannes, oder?
Ich habe gerade überlegt, ob die auch durch dieses Unpersönliche, wir sehen nicht die Gesichter, spiegeln sie, glaube ich, nochmal deutlich mehr das Imperium wieder. Also quasi das Regime, was hier eingreift, während die anderen ja wirklich noch Personen sind. Also natürlich arbeitet Dedra und dieser Hauptmann da oder dieser Spezialist für Krisen, die arbeiten fürs Imperium, aber es sind Individuen, weil wir sehen ihre Gesichter. Der hat eher so eine Narbe auch gehabt, oder? Hatte er das?
Alter Kampfhund. So, weißt du, hat schon viele Kämpfe hinter sich gebracht, genau, ja.
Oder er hätte auch so ein Henchman von so einem Bond-Antagonisten sein können.
Dachte ich mir auch so.
Und die haben dann so individuelle Eigenschaften, während das die Sturmtruppen halt null haben, ne? Und auch das gilt ja für die Roboter auch nicht. Das haben die ja auch nicht. Die sehen alle gleich aus, das ist ultra bedrohlich. Wo ich auch daran gerade wie die Roboter dann eingesetzt wurden, das war ja auch in Mando so schön gemacht, wenn da die Roboter von
Moff Gideon.
Von Moff Gideon kommen, die ja auch wirklich übermächtig sind. Also auch nochmal diese Relation.
Die haben
Relation.
Auch einen geilen Sound, ne? Die haben einen geilen Sound.
Ich finde sowas immer gut. Das mochte ich zum Beispiel auch. Man of Steel, kann man drüber diskutieren, wie gut der ist. Aber diese Unterschiede zwischen Menschen und den Kryptoniern, also dass da einfach, das sind einfach Unterschiede. Und wenn dann diese Roboter hier diese Menschen durch die Gegend schmeißen und dann ja auch die junge Dame von der Untergrund einfach stirbt. Also sie wird auf den Boden geschleudert und sie ist dann tot direkt, weil das so eine Wucht hat. Das fand ich schon. Ja. Insgesamt muss ich aber sagen, also diese Folge ist jetzt ja, diese letzten beiden Folgen, 8 und 9 sind ja aktuell die bestbewerteten bei Endor. Und alle lieben das und ich muss sagen, ich kann das intellektuell irgendwie nachvollziehen, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht so gefühlt wie zum Beispiel das Finale der ersten Staffel. Also wenn da dieser Trauerzug losgeht und dann der Song einsetzt, da weine ich. Hier muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe, also so sehr ich bei Demos auch dabei bin und solche sofort singen hoch die Internationale, ich habe ein bisschen mit den Augen gerollt, weil ich fand, das war mir ein bisschen zu, also es hat sich gespiegelt, finde ich, mit der ersten Staffel und das ist gut gemacht, aber irgendwie hat mich das emotional nicht so abgeholt. Jetzt erwarte ich entrüstete Gegenreden, oder nicht?
Nein, das Problem ist, ich glaube, Dom hat eine entrüstete Gegenrede und ich habe einen, ich stimme dir zu, Rede. Deswegen, was wollen wir als erstes hören? Die entrüstete Gegenrede vielleicht, Dom.
Ich sammle mich noch.
Das hatte ich emotional. Also vielleicht kann ich ja sagen, mir ging es tatsächlich ähnlich wie Johannes, was ich sehr schade finde, weil ich bin eigentlich die Erste, die bei sowas heult. Also das ist, normalerweise nimmt mich sowas wirklich emotional immer sehr mit. Und jetzt ist es aber so und ich glaube, es hing mit mehreren Dingen zusammen. Zum einen, dass ich wusste, es kommt ein Massaker. Also es war keine überraschende Wendung. Das hätte mich, glaube ich, noch viel kälter erwischt, wenn ich das nicht schon gewusst hätte. Das heißt, mir war klar, es wird viele Tote geben, es wird emotional sein und so weiter. Vielleicht habe ich mich da irgendwie unbewusst auch schon emotional gestellt ein bisschen. Aber tatsächlich, glaube ich, war das, was ich hatte, tatsächlich es sehr viel blutiger erwartet. Und ich glaube, das war das, was am Ende dazu geführt hat, dass es mich emotional nicht so gepackt hat. Und ich will nicht sagen, also ich bin normalerweise kein großer Freund von Blut, aber ich glaube, meine Erwartungshaltung war einfach eine andere. Und deshalb hat mich das irgendwie nicht so gepackt. Plus, man muss ja jetzt auch sagen, die Leute, die da jetzt umgebracht worden sind, es waren wenige Leute dabei, an denen ich emotional hing. Also ich meine, okay, Will war irgendwo mittendrin und okay, um Cassian haben wir uns mal 3 Sekunden Sorgen gemacht, da war ja klar, dass der nicht erwischt wird. Cyril war der Einzige, um den ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, berechtigterweise, wie wir dann gesehen haben. Aber sonst war da irgendwie keiner drinne, der mich, an den ich so gebunden war als Charakter, dass mir das leid getan hätte. Ich meine, ich habe, und da ging es mir, vielleicht bin ich da so ein bisschen auch Richtung, das ist zu weit weg. Also das, weißt du, so. Deswegen hat mich das nicht so gepackt. Und ob das jetzt bedeutet, dass ich einen kaltes, einsames Herz habe, weil ich emotional nicht mit den Toten mitleiden kann, ah ja, dann ist es so. Weil Dom hat ja auch keine Charaktere drin, an die er emotional gebunden ist, und trotzdem hat ihn ja die Geschichte an sich mitgenommen, oder?
Bevor Dom vielleicht gleich widerspricht, finde ich guter Punkt. Ich hatte, glaube ich, auch das Gefühl, diese Brachialität, die manchmal da war, aber es, also es hätte, glaube ich, wirklich, ich weiß nicht, ob es blutig, aber es hätte irgendwie brutaler sein können, wie man das dann macht.
Es war also so ein bisschen antiklimaktisch mit den Pistolen.
Ja, also keine Ahnung, ich finde, da gibt es andere Filme, also Baader-Meinhof-Komplex, da werden auch Demonstranten niedergeknüppelt und da ist das wirklich schlimm. Also da hat das irgendwie eine Konsequenz, oder auch auf Netflix gibt es Athena, das ist so ein französischer Film über Banlieues und wie da so Proteste gegen Polizei inszeniert werden. Das ist unglaublich beeindruckend. Und hier hatte ich am Ende auch so ein bisschen das Gefühl, es ist einfach so ein Wirrwarr und es wird halt rumgeschossen und es sind halt Leute, ich bin auch bei dir, gerade dieser junge Typ, der dann ja auch noch überlebt, also der Sinta aus Versehen erschossen hat, warum auch immer der noch da ist, das hat mich ehrlich gesagt ultra frustriert, weil es hat ja gar keine Konsequenz, dass er Sinta erschossen hat. Er ist einfach weiter da und dann stirbt der auch nicht. Also,
ich war mir nicht ganz sicher, ob das wirklich ist. Okay, gut, okay. Also ja, ja, das stimmt. Also ich glaube, das war auch ein bisschen so Erwartungshaltung von unserer Seite.
Ja,
vielleicht, ich habe tatsächlich mehr Brutalität erwartet. Jetzt beschweren wir uns auch noch darüber, dass wir nicht mehr Brutalität bekommen, nachdem wir letzte Woche darüber uns beschwert haben, dass die Vergewaltigungsszene drin ist. Also ich meine, jetzt müssen wir, irgendwie müssen wir uns da auch entscheiden. Also ja, ist schwierig, aber...
Aber die fand ich unangenehmer. Aber es ist auch dumm.
Aber weil das eine Figur war, in die du emotional, mit der du emotional an dich verbunden gefühlt hast.
So, dumm.
Ja, mich hat die ganze 8. Folge schon mitgenommen. Vor allem das Ende tatsächlich. Da war ich wirklich dabei. Ich war auch, ist nicht so, dass ich jetzt an den Figuren emotional dabei war, aber ich war durch die ganze Atmosphäre einfach sehr drin. Und über eins muss ich mich jetzt wundern, dass ihr euch wundert, dass wir jetzt nicht ausufernde Brutalität gesehen haben, weil ihr müsst bedenken, es ist immer noch Endor, es ist immer noch Disney und es ist immer noch FSK 12. Das heißt, wir müssen mit einer gewissen Kompromisshaltung bei der Inszenierung eigentlich irgendwo schon rechnen, oder?
Aber man kann Brutalität auch FSK 12 darstellen. Also ich finde, wenn man zum Beispiel sowas, also ich finde, was ich immer unglaublich brutal finde, wenn so Knüppel auf Menschen draufhauen. Und das muss nicht dann explizit blutig sein. Aber allein dieser Gedanke, also deswegen, ich finde, dieses Gefühl, dass mich ein Baseballschläger trifft, das finde ich furchtbar. Also wenn das auf Arme, Beine oder Köpfe haut, ich finde, das ist etwas, finde ich schlimmer, als von einem Laser getroffen zu werden. Weil das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was das ist. Dann brutzelt das nämlich tot, ist auch schlimm. Aber wirklich diesen, also so eine Wucht. Also ich muss sagen, jetzt kann ich ganz stumm. Das ist keine gute Action-Inszenierung gewesen. Die Frage, soll das sein? Aber dieses Gefühl von Wuchtigkeit, von Konsequenz, dass da wirklich Knochen brechen, ohne dass wir es vielleicht sehen, das hat mir vielleicht gefehlt.
Ja, wobei, gut, kann ich nachvollziehen.
Das Töten, was war das, was ich meinte mit antiklimaktisch? Das Töten mit eben so einer Laserwaffe, also ein Schuss und zack, erledigt, raus. Das ist natürlich auch was uns, also das ist ja genau umgekehrt eigentlich auch. Das soll uns ja zeigen, wie einfach und wie schnell es geht und wie wertlos so ein Leben ist. Aber das hat für mich irgendwie nicht richtig funktioniert in dem Zusammenhang jetzt. Und ja, aber wo ich auch ein Problem hatte, tatsächlich. Am Ende wird ja gesagt, also Mon sagt ja dann im Gespräch, hast du die Zahlen gehört? Also das waren ja Tausende und Tausende, und dann war ja auch die Freundin von Will, die ja da noch über alle Kanäle gefunkt hat und gesagt hat, gebt die Nachricht weiter, lasst es nicht durch die Propaganda verfälscht werden. Und aber auch dieser Satz, das fand ich sehr, sehr herzzerreißend, dieses Will, kann uns denn keiner helfen? Dieses verzweifelte Hilfe, kann uns der keiner rausschreien
ins, ne?
Richtig, das rausschreien ins Äther und in den Äther und du weißt ganz genau, nein, ja. Aber tatsächlich hat es für mich von dem, alles was wir gesehen haben, das hat für mich nicht die Tragweite gehabt, die sie dann gesagt haben. Also für mich sah das nicht so aus, als wären da Tausende und Abertausende in den Straßen gestorben und tun es auch immer noch. Ich meine, das war eine große Gruppe auf dem Platz, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass dann da noch viel mehr darüber hinaus gestorben sind. Aber
es ging ja noch weiter.
Eben,
es ging noch weiter auf den Straßen.
Genau, ja. Offensichtlich ging es ja dann noch weit, aber das waren ja eigentlich die Leute, die vom Platz weggerannt sind.
Ich wollte sagen,
waren
das
ja
haben
keine
wir nicht
neuen.
Gesehen. Also
und
was
genau,
wir denn, was
richtig.
Wir gesehen, ja.
Und später kriegen wir das dann eben gesagt, dass im Grunde der ganze Planet mehr oder minder da ausgelöscht wurde. Und das war für mich, also da passte für mich das, was wir gesehen haben, mit dem, was uns dann erzählt wurde, was es eigentlich war, nicht zusammen.
Da sind mir vielleicht auch zu viele Leute entkommen. Also muss das sagen, dass, also,
das sah vielleicht nur so aus. Die sind dann alle von den Robotern am Ende.
Das kann natürlich sein, aber was wir ja sehen, ich meine theoretisch diese umstellt und also wäre das im Imperium kompetent gewesen, wären die alle tot gewesen. Aber Cassian ist entkommen, Willman ist entkommen, der alte Mann ist wahrscheinlich auch entkommen.
Nee, der ist glaube ich gestorben. Mann, der lag doch, der saß doch dann da am Ende.
Ach,
und
stimmt,
ich
stimmt,
glaube, der hat da
das,
nur noch
stimmt,
auf
der hat er gewartet.
Gewartet.
Ja, das stimmt.
Das waren,
aber
das
sind halt viele
Bild
irgendwie über die Treppen entkommen. Und am Ende, wenn Cassian in diesem imperialen Transporter da durch die Straßen fährt, dann laufen einfach Leute lang.
Ja, aber das war tatsächlich auch eine Szene, die mich absolut bekommen hat, weil, aber da muss ich sagen, alle Hüte ab vor Diego Luna.
Ja, das stimmt. Das Gesicht.
Gebt dem Mann einen Emmy. Das ist nur diese eine Kameraeinstellung. Ich meine, es ist natürlich der klassische Trope, eine einzelne, einsame Träne. Aber ich hab's ihm abgenommen, ja? Also ja. Ich hab das gefühlt. Und das ist natürlich, das ist halt die schauspielerische Leistung. Aber weißt du was, jetzt reden wir die ganze Zeit über um dich drumherum und über dich drüber. Eigentlich sollte Dom uns erzählen, warum ihn das so mitgenommen hat.
Ja, hab ich ja schon. Das,
ach so, okay, jetzt habe ich gedacht.
Die ganze Atmosphäre, wie sich das aufbaut, wie es eskaliert, wie es dargestellt ist, wie perfide die Vorgehensweise des Imperiums und von Dedra ist, das hat mich wahnsinnig mitgerissen. Und das am Ende emotional auch einfach getroffen. Also ich bin ganz ehrlich, ich brauchte nach Folge 8 wirklich eine halbe Stunde, um mich zu sammeln tatsächlich, weil ich da wirklich von fertig war. Und es ist nicht so, dass es jetzt, weiß wie, also es ist klar, man kann über diese Kompromisshaltung von wegen, hätte das nicht noch irgendwie rabiater sein können, darüber kann man streiten. Auf der anderen Seite war ich schon auf sowas eingestellt, weil es ist letzten Endes eigentlich derselbe Rahmen wie bei Rogue One, was das angeht. Na, also dass man schon ein bisschen härter zur Sache geht, aber natürlich jetzt nicht in wirklich FSK 16 Region. Das habe ich einfach auch nicht erwartet. Und ja, so insgesamt, also ich kann eure Einwürfe verstehen, dass das jetzt Figuren waren, an denen wir jetzt nicht mehr, weiß ich, emotional hingen, wobei ich zugeben muss, dass ich dieses Schlussbild von dem Carol Rylance, wie er da halt in seinem zerstörten Laden sitzt oder liegt, okay. Und hinter ihm diese ganzen Stoffballen aufgetürmt sind, ne? Also, da merkst du auch, dieser ganze Reichtum hat ihm am Ende nicht geholfen, vor dieser Eskalation sicher zu sein. Wobei ich da jetzt auch mal eine Frage hätte an euch. Hattet ihr eigentlich das Gefühl, dass der ein bisschen sehr aus dem Nichts darauf kommt, was jetzt hier Sache ist und dass die in eine Falle damit laufen?
Ist halt so ein bisschen das Problem von diesen Einjahressprüngen, ne? Während, also,
ja.
Der wird's wahrscheinlich in den einen Jahr irgendwie realisiert haben. Und er trifft dann ja auch noch auf Cyril und konfrontiert ihn dann auf Final.
Ja gut, ja. Da muss man eh nochmal drüber reden. Das ist so ein, das wirkte auf mich ein bisschen, also wie, dass er dann Cyril erschießt, ja.
Ich fand's sehr glaubwürdig, weil du hier einen sehr erfahrenen, eigentlich ursprünglichen Anführer ja der Resistance hattest, ja, der Widerstandsbewegung und sich ja eben genau das abgespielt hat, was ja auch ja schon vorhin gesagt wurde, nämlich dass er als altes Eisen abgestempelt wird und dass seine Tochter das ja so ein bisschen übernommen hat auch. Und die junge Garde, die halt wild und vorwärts möchte und eben nicht auf die alte Garde hört, die sagt, was bringt euch das, wenn ihr tot seid? Und das ist natürlich, und dieses letzte Bild von ihm, wie er da quasi mit, ich weiß nicht, ob das gebrochene Beine sind, gebrochener Rücken, also irgendwas ist auf jeden Fall wieder da verletzt eben oder angeschossen oder so, wie er da halt liegt. Das ist natürlich das perfekte Symbol. Ich meine, du hast den Planeten, das wird ja auch schon, wurde letzte Woche ja mehrfach betont, der eben den kompletten Reichtum, den diese ganze Bevölkerung, dieser ganze Planet hat, der ist ja eben aufgrund von der Textilindustrie und diesen Spinnen, die diese Fäden halt spinnen. Ja, und ja. Das heißt, du hast im Hintergrund diese Stoffballen als Symbol für die Textilindustrie und den Reichtum des Planetens. Und im Vordergrund hast du dann eben den einen Bewohner, vielleicht auch symbolisch für den ganzen Planeten und die gescheiterte Widerstandsbewegung in ihm personifiziert. Also genau, das ist schon ein sehr, sehr starkes Bild einfach. Und ich finde das nicht unrealistisch, weil ich glaube, wenn du eine gewisse Erfahrung im Leben hast, du solche Dinge eher durchschaust. Und es ist ja jetzt auch so, dass er ja schon sehr viel länger, auch schon letzte Woche in den 3 Folgen fand ich, sehr viel länger so The Voice of Reason ist. Also er ist ja immer der, gesagt hat, Mensch, Pläne und machen wir uns mal Gedanken und Manipulation und so weiter, die Fäden in der Hand hatte. Deswegen fand ich das, ich habe ehrlich gesagt mich ein bisschen gewundert, dass sie nicht mehr auf ihn gehört haben. Ich hätte da mir mehr Respekt ihm gegenüber erwartet. Aber das war wahrscheinlich diese aufgeputschte Stimmung eben, die das alle mitgerissen hat. Deswegen, das fand ich schon sehr glaubwürdig. Dass Cyril dann, also was ich auch cool fand war, um jetzt mal kurz zu springen zu Cyril, also diese ganze Szene mit ihm und Endor, okay, also unglaubwürdig, würde ich sagen, aber ich fand halt cool, weil da schließt sich natürlich der Kreis, weil wie ist Cyril überhaupt in diese ganze Geschichte mit reingeraten? Dadurch, dass in der allerersten Folge ja Andor eben den einen Typen da gekillt hat. Und Cyril ja im Grunde jetzt die ganze Zeit diesen einen Typen gesucht hat. Diesen einen Mord aufklären wollte. Und deswegen schließt sich hier der Kreis wieder. Und aber auch fand ich sehr, sehr stark, als dann Andor sich umdreht und fragt, wer zum Teufel bist du? Also wie wichtig, wie lebenserfüllend, wie schicksalsbestimmend diese Begegnung für Cyril war und wie unwichtig für Andor, der noch nicht mal weiß, wer das ist. Das fand ich wunderschön gegenübergelegt, wie auch immer. Ja, komm, haltet mich ab, ich rante zu viel.
Ja, die sind ja eh, also das fand ich auch schon gut eingeleitet tatsächlich, weil wie beide auf den Platz kommen, die gehen ja fast aneinander vorbei. Mhm. Na, und dann dachte man sich schon, ja komm, jetzt müssen die endlich mal aufeinandertreffen, weil Cyril ist ja der Gegenentwurf zu Endor. Ne? Also der ist ja eigentlich durch die ganze Serie, wird der ja eigentlich größtenteils konsequent gespiegelt, ob es mit der Mutterfigur ist oder aber auch mit der Partnerin, also jetzt hier Dedra oder Bix. Und natürlich dann auch der stufenweise Aufstieg, ob jetzt in der Rebellion oder im Imperium. Wobei, da wüsste ich jetzt gerne, was hat dich jetzt genau an dem Kampf zwischen denen gestört, Rittmarie?
Ich fand's irgendwie, ich weiß nicht, ich fand's ein bisschen unglaubwürdig. Also, weißt du, Riesenmenge auf dem Platz und dann sehen die sich da und dann erkennen die sich auch noch. Also, das ist auch so ein bisschen, ich habe ja schon so Probleme, Leute zu erkennen, out of context. Und dann da so mittendrin in so einer Revolution, also das war mir so.
Ja,
und dann
Moment,
aber auch alles
Moment,
in Vergessen.
Man sollte aber dazu sagen, dass er Endor ja nicht einfach nur so erkannt hat, sondern dass Endor dort ja auch mit einem Scharfschützengewehr steht und auch einem Feldstecher eigentlich schon, weil seine, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, Endor ist ja eigentlich da, um Dedra zu töten. Ja. Ne?
Also um Wills Racheplan quasi auszuführen, genau. Ja,
genau,
ja. Also ich fand's halt ein bisschen unglaubwürdig, dass die sich genau da jetzt so begegnen und dass dann Cyril aber auch, weißt du, so scheiß auf sämtliche Massaker, die gerade um mich rum passieren und scheiß drauf, dass ich irgendwie von jeder Seite gerade erschossen werden könnte. Ich stürze mich halt einfach mal und dann auch noch körperlich auf Andor. Das war so,
ja, er hat
ja,
nichts
aber das,
mehr zu verlieren. Ne?
Ich fand, dass dieses Treffen, fand ich gut. Wie das aufgelöst wird, fand ich auch gut. Hm. Was mich aber ehrlich gesagt gestört hat, Endor ist ein Soldat, der seit Jahren für die Rebellion arbeitet und Cyril ist ein Lauch. Ich hab dem nicht abgekauft, dass der irgendwo eine Chance gegen Endor hat. Also wenn das irgendwie realistisch gewesen wäre, hätte Endor den 2-mal ins Gesicht geschlagen und der Kampf wäre beendet gewesen. Aber ich kann aber natürlich sagen, das Adrenalin, der Zorn.
Ja, das ist so dieser Mama-Bär-Effekt, weißt du? Also wenn eine Mutter ihre Kinder schützt und er hat auch so, ich habe nichts mehr zu verlieren, so sämtliche aufgestaute Hass aus den letzten 3 Jahren, weißt du, so,
Das ist ja,
so
ein bisschen. Gut, das,
und
das
wer
ist
weiß,
es,
ob
ja,
nicht die, ne? ob nicht, ob er nicht irgendwie zwischendurch, ich traue ihm auch zu, dass der auch so ein bisschen Sport gemacht hat zwischendrin. Also der hat bestimmt so ein paar Kampfkurse oder so besucht. Aber ja, hat er nicht auch eine Waffe einstecken? Hatte er ja keine, gell? Das hatte mich auch gewundert, dass er da nicht einfach eine Waffe zückt. Ja.
Aber er hat dann ja am Ende das Gewehr von Endor und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen lahm, dass der Rylance dem dann einfach einen Kopfschuss gibt. Weil ich finde, man hätte, also zum einen hätte man aus der Figur noch mehr machen können und zum anderen, ich weiß nicht, mich hat es irgendwie ganz unangenehm, hat es mich an The Dark Knight Rises erwähnt. Spoiler dazu, da wird Bane einfach von Catwoman über den Haufen geschossen. Und das wirkte so ein bisschen unverdient, also auch für, dass jetzt Carol Rylance dann ausgerechnet da dann das Zünglein in der Waage ist, hat mich nicht so überzeugt an der Stelle. Das fand ich ein bisschen schwach leider.
Es war halt auch wieder dieses Antiklimaktische, also das, du wirst so rausgerissen. Aber vielleicht ist es ja auch genau das, was sie zeigen möchten. Genauso wie die Tatsache, dass wenn man eben Phaser Blaster oder was auch immer benutzt, um Leute umzubringen, dass es halt einfach schnell geht und
aber
und
es ist so ein Deus Ex Machina-Moment.
Richtig, es ist halt, ich fand halt...
Naja, der wurde ja schon vorbereitet. Ich fand, es gibt die Storyline zwischen den beiden. Also das fand ich schon in Ordnung, weil es gab ja vorher die Konfrontation auch, dass er schon gecheckt hat, dass Cyril da ein falsches Spiel getrieben hat. Deswegen, das fand ich nicht so
gut. Ja, aber der kam halt ziemlich out of the blue in die Szene rein, das meine ich.
Das stimmt.
Da ist, also da es ist war halt dann einfach, kein Aufbau.
Genau, es war am Ende dann einfach wirklich ein bisschen enttäuschend, weil man sich vielleicht mehr Drama erwartet hat. Auf der anderen Seite, das ist vielleicht auch genau das, was uns gezeigt werden soll. Also am Ende ist es egal, weil es sind alles nur Rädchen. Und alle sind ersetzbar und alle sind austauschbar. Und ja, so halt irgendwie.
Wobei ich auf die Szene mit, die du gerade erwähnt hattest, zwischen Rylance und, also wo er kurz vor der Eskalation, wo er da nochmal Cyril konfrontiert, die fand ich auch ziemlich gut. Weil da merkt man wirklich, die werden alle belogen und dieselbe Art, auf die Cyril Rylance jetzt 2 Jahre lang belogen hat, ihm wird da im Grunde erst stufenweise klar, dass er von der ähnlichen Art des Betruges Opfer geworden ist durch Dedra, ne? Die ihn ja wirklich konsequent im Dunkeln gehalten hat. Also das fand ich da richtig gut. Der spiegelt dem praktisch seine eigene Agenda wieder an der Stelle. Fand ich eine richtig,
großartig,
richtig gute Szene.
Ja, absolut. Hier sind wir wieder, Star Wars und seine Spiegelung. Ihre, seine.
Bevor wir jetzt nach Coruscant kämen, müssen wir noch eine Sache machen, die auch typisch Star Wars ist. Dinge erklären, die überhaupt nicht erklärt werden müssen. Weil, muss ich sagen, diese ganze Storyline mit K2SO und wie Endo ihn findet, fand ich absolut unnötig und richtig doof. Weil es wurde ja gesagt, dass es irgendwie relevant wird. Aber ich muss sagen, das war für mich so ein Moment wie in Solo, ganz viele Szenen, die ich gedacht habe, also es ist nicht das absolut Schlimmste, aber das habe ich überhaupt nicht gebraucht. Also,
aber, jetzt kommt mein Aber. Ich habe gedacht, also weil die Storyline ist ja noch nicht auserzählt, ich habe gedacht, wir bekommen das erzählt nicht, weil wir, also dass es so ein bisschen Fanservice ist, weil es eine Figur ist, die wir kennen aus Rogue One und so weiter. Das ist so ein Nebenbei-Ding. Aber ich hatte gedacht, er nimmt den mit oder ich habe sogar erst gedacht, er nimmt nur den Kopf mit. Aber ich habe gedacht, er nimmt ihn mit, damit er einen Beweis hat dafür, dass der Befehl von Imperium ausgegangen ist, die Leute abzuschlachten. Dass er dann einfach, weil die Befehle, die rausgegangen sind, die sind ja bei ihm da im Kopf gespeichert. Und ich habe nämlich gedacht, dass er dann vielleicht hinterher, wenn es dann um Gegenpropaganda geht, eben vielleicht als Beweis das raussendet in einem Propagandavideo oder dass er das irgendwie unter der Hand an Senatoren geben lässt, um die umzustimmen oder so. Also das habe ich habe gedacht, deswegen nimmt er den mit. Das war eigentlich mein Gedanke. Und als sie dann am Ende gesagt haben, sie programmieren ihn um und schalten ihn an, dann dachte ich so, ja, und was ist jetzt mit der Info im Kopf? Das war so ein bisschen, also ich habe das ganz anders verstanden, weißt du?
Okay. Ja, aber so ist es leider nicht.
Ja, aber vielleicht kommt das ja noch. Also das war, sonst wüsste ich nicht, warum sollte er ihn sonst mitgenommen haben? Sonst könnte man ja jeden kaputten Androiden mitnehmen, wenn man sich denkt, das wäre ein guter Soldat auf unserer Seite. Also, das ist ja, doch irgendwie also ein bisschen zu einfach.
Ich hatte das Gefühl, dass sie schon irgendwie vielleicht auch an imperiale Codes etc. ran wollten oder Informationen vielleicht auch, die man, ja, das wurde vielleicht nicht so ausgesprochen. Ja, stimmt schon, es wirkt trotzdem ein bisschen aufgesetzt, dass er den, also ich mochte es eigentlich, wie sie es in die Szene implementiert haben. Also, dass der da auch K2SO, dass der einer von vielen ist, da muss man auch ganz ehrlich sagen, das war wirklich handwerklich auch gut gemacht. Also, als die da eingeführt werden, ich hatte da wirklich schon Terminator-Vibes, sage ich ganz ehrlich.
Das war super, ja, das war cool.
das war Hand, also auch dann hatte ja schon Johannes von erwähnt, das ist schon krass, wo dann so ein Roboter wirklich so eine Barrikade einfach wegstößt, ne, und man auch wirklich merkt, was das in Relation zu Menschen macht, ne.
Für das Imperium war es der Tag der Abrechnung.
Ja, wirklich.
Aber das zum Beispiel ja auch dann namenlose Frau, was weiß ich, also die die Widerstandskämpferin, dass die ja dann, die wurde ja dann einfach nur so weggeschmissen quasi wie so eine Puppe. Ja. Und ich habe noch gedacht, ach Gott, das ist natürlich, wird so blau und grün sein, hat vielleicht mal gebrochene Brauen, aber die überlebt es bestimmt. Und dann lag die da und war halt tot, weil wahrscheinlich das Knie gebrochen wurde oder was. Und da, finde ich, hat man auch nochmal so diese Kraft gesehen, die in so einem Wurf quasi drinsteckt, weil das ist auch sowas, das sieht auch total, also ich sehe kein Blut, ich sehe keine gebrochenen Knochen, da fliegt einer durch die Luft, da denkst du noch so,
ja, aber ja,
und dann
Disney.
Sind die halt tot. Und genau,
Disney, aber auch genau, da genau. Kann man doch, aber da kann man doch auch mit verdrehten Körperteilen arbeiten oder auch vor allem mit Sound. Also, wenn du...
Ich fand ja dann die offenen Augen tatsächlich oder das fand ich ja dann schon sehr gut, weil es ja dann das einem nochmal klar gemacht hat. Aber das ist auch so, es wirkt alles irgendwie so sauber und clean. Das ist so, also ich weiß nicht, das ist, also ich hätte ja niemals gedacht im Leben, dass ich irgendwann mal gesagt hatte, ich wünsche mir mehr Brutalität oder mehr, ich weiß nicht, hands-on vielleicht. Ja, es ist irgendwie,
Also mit Sound haben sie, glaube ich, schon gearbeitet. Da hat mich der liebe Zuhörer Timo vorhin darauf aufmerksam gemacht. Schöne Grüße, wenn du das hier hörst oder siehst. Der meinte zu mir, dass er das ziemlich bemerkenswert fand, eigentlich vom Sounddesign, wie eben das rübergebracht wurde, dass die Imperialen eben ihre Blaster abschießen und das dann wirklich auf Fleisch trifft. Ja, also nicht nur auf irgendwelche Rüstungen, wie man das zum Beispiel wenn andere Stormtrooper getroffen werden von den Rebellen, sondern umgekehrt. Und dass da dann schon eine gewisse, Substanz, sage ich mal, vorhanden ist. Also das hat mich doch gekriegt. Ich kann verstehen, aber auf der anderen Seite auch nicht, dass man da jetzt so wahnsinnig, weil wie gesagt, du musst immer dran denken, Disney, du musst immer in dieser gewissen Komfortzone denken. Die kann sich zwar mal ausdehnen,
ich wollte die Disney komplett überschritten mit unterschiedlichen Projekten. Also mit den richtigen Projekten, die sind bereit, bei Alien sie zu überschreiten, bei Deadpool etc.
pp. Ja, also, aber das ist kein Star Wars. Das ist kein Star Wars.
Also tatsächlich kann ich für mich sagen, was diese Folge angeht, überall da, wo es Charaktere waren, in die ich in irgendeiner Form investiert bin, habe ich mitgefühlt. Und die Masse, sage ich mal, die grobe Masse, und das waren ja die meisten, die gestorben sind auf diesem Platz, die hat mich, das fand ich schade und traurig und alles, aber das hat mich nicht so angegangen. Weil zum Beispiel ja der Moment, in dem da eben Andor in seinem Auto, wie auch immer, seinem Gleiter da fliegt und diese Tränen darunter läuft und ihm ins Gesicht zieht und man wirklich das Gefühl hat, man kann irgendwie hören, was der denkt, ja, und wie zerstört er ist,
ja,
und verzweifelt und so.
Ja.
Da bin ich absolut mitgegangen. Waren ja so Szenen, das waren ja Momente, wo ich tatsächlich auch, oder auch Will, der dann zum Beispiel sich von Andor ja verabschiedet hat und gesagt hat, ich muss hier bleiben, ich kann nicht mitkommen, weil ich kann sie nicht alleine lassen. Und ich glaube, da hat sich übrigens auch gedanklich, war Andor dann auch sofort bei Bix natürlich. Aber, und als er den dann so an sich gezogen hat, auch noch mit der Hand so im Nacken, wie man das so manchmal macht bei Kindern, weißt du? Und dann dieses eben, was hat er gesagt? Sky and Stone, also dieser alte Spruch quasi, den wir ja auch schon kennen. Da hätte ich auch losheulen können. Das war so, oh mein Gott, weißt du? Also das heißt, wenn es um Figuren ging, die irgendwie mir wichtig waren oder so, selbst Will, der ja eigentlich sehr blass geblieben ist, selbst dem, ja? Also, und das fand ich dann schon irgendwie traurig und da hat das funktioniert. Also vielleicht bin ich da einfach zu, weiß ich nicht, ich brauche da irgendwie die Anknüpfung, ja? Ja.
Dann kommen wir jetzt zur nächsten Folge eigentlich, weil Folge 8 war ja quasi...
Eine kurze Frage noch. Fandet ihr, also die Szene an sich, dass es die gab am Ende mit der Mama von Cyril, fand ich gut. Aber hättet ihr die Mutter gebraucht, die dann in die Kamera heult? Also ich fand es irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht.
Gestört hat mich das nicht. Also das hat auch nochmal den Cyril-Arc dahingehend dann abgeschossen. Ich glaube auch nicht, dass wir die nochmal sehen werden. Und wir haben ja letzte Woche auch schon mitbekommen, dass die halt eigentlich total auf der Linie der Propaganda ist, ne? Und ja, die sitzt ja, ja. Da dann auch da mit ihren, weiß ich nicht, das ist ja wirklich schon fast so ein Golden Girls-Klischee irgendwie, ne?
Mit ihren Freundinnen.
Wobei man sich da jetzt auch die Frage stellen kann, weiß sie oder ahnt sie da vielleicht, dass Cyril über die Wupper gegangen ist oder nicht? Oder ist sie da schon drüber informiert worden?
Ja, aber ich meine, sie hat ihn ja mehrfach gewarnt und hat gesagt, was machst du überhaupt da auf diesem Planeten? Komm zurück zu uns. Wir haben so hart gearbeitet, dass du hier bei mir sein kannst und so weiter. Und in dem Moment, in dem du hörst, dass Tausende und Tausende von Leuten in einem Massaker auf dem Planeten gestorben sind, in der Stadt, in der du auch noch arbeitest, glaube ich, hat man da schon abgeschlossen als Elternteil. Also ich glaube nicht, dass sie da noch damit rechnet, dass er hätte überleben können. Ich würde an ihrer Stelle Deidra tatsächlich übrigens mir noch vorknöpfen, weil sie ja im Grunde, also die beiden Damen haben ja mehr oder minder unter sich ausgemacht, dass Deidra jetzt verantwortlich ist für Cyril. Und diese Verantwortung, die ja die Mutter jahrelang gehabt hat, hat Deidra ja offensichtlich nicht erfüllt. Also ich fände es spannend, ob da noch was kommt. Ich glaube es nicht, weil es eine Side-Story ist, die einfach so ein Side-Quest, der unwichtig ist für die Hauptstory. Aber das würde mich auch nochmal interessieren.
Genau, aber keine Sidequest ist Folge 9, weil da kommen jetzt die Konsequenzen dieses Massakers. Und zwar ist es so, Mon Mothma hat erfahren, was passiert ist und zusammen mit Bail Organa will sie organisieren, dass sie eine Rede halten darf. Dafür gibt es ein gewisses Protokoll im Senat und das führt dann dazu, dass sie eine Rede hält und weil alle ja schon wissen, okay, wenn sie diese Rede hält, dann kann sie nicht da bleiben. Gibt es quasi zwei Pläne, sie rauszubringen. Einer von Bail Organas Team, das laut Luthen aber unterwandert ist und dementsprechend holt Luthen Cassian in den Senat, damit er sie rausbringen kann, zusammen mit ihrem, ich weiß gar nicht, Adjutanten oder Assistenten, der natürlich auch für Luthen arbeitet, weil alle für Luthen arbeiten. Und da eskalieren dann ja mehrere Dinge. Und ich glaube, das Relevanteste ist ja erstmal die Rede. Da muss man, glaube ich, einfach drüber reden, weil nachdem Luthen in Staffel 1 seinen Monolog bekommen hat, bekommt jetzt Mon Mothma ihren Monolog, der durchaus tagespolitisch ist, oder Dom?
Ja, definitiv. Sehr tagespolitisch. Also Star Wars macht ja eigentlich was höchstens in der Form mal Clone Wars gemacht hat, wo dann irgendwie Padme Amidala in einer Szene sich dann oder ja doch in einer Folge dann auch eine Rede hält darüber, dass alles sämtliche Ressourcen noch in den Krieg gesteckt werden und dass die Banken dereguliert werden etc. Das waren damals deutliche Verweise auf die Bush-Regierung und hier geht es ja gegen Autokratien insgesamt, aber ich sag's ganz ehrlich, das ist eine Rede, die würde ich sehr, sehr gerne im amerikanischen US-Kongress hören. Und die hat mich, das kann ich wirklich sagen, also weil, Johannes, du meintest ja letzte Woche, dass dir so wirklich Gänsehautmomente fehlen. Das hier war einer für mich, absolut. Ich habe mir diese Rede auf YouTube jetzt bestimmt schon wirklich einige Male angehört und ich finde es großartig gespielt von Genevieve O'Reilly. Da wäre in meinen Augen eigentlich eine Emmy-Nominierung für fällig. Und zum anderen ist es einfach, ja, wunderbar aufgebaut, ne? Und das war ein Moment, der hat mich wirklich voll gekriegt. Wie war's bei euch?
Britt-Marie?
Ich fand ihn super. Er hat mir gut gefallen. Aber tatsächlich, und ich hasse das so sehr, weil ich glaube, meine Erwartungen sind einfach zu hoch für Andor. Ich habe mir mehr erwartet. Und es ärgert mich so, weil ich möchte das ausnahmslos gut finden und es geht nicht. Es ist ein super starker Moment, das definitiv. Also das stelle ich überhaupt gar nicht in Frage. Aber es hat mich nicht so erwischt, wie es mich hätte erwischen können. Und ich weiß nicht, das ist so ein Thema, das geht durch alle drei Folgen jetzt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kannst dir nicht sagen. Vielleicht, ich glaube tatsächlich, wenn ich das nochmal mir angucke, also nochmal komplett, ich glaube, das würde mir helfen, also da noch mich irgendwie ein bisschen mehr reinzuschaffen. Das ist für einmal halt immer, ich habe halt jetzt auch alle drei Folgen am Stück gesehen, das ist halt für einmal immer viel. Ja, das ist vielleicht vielleicht ist eine Woche Pause zwischen den Dingen doch nicht so schlecht. Ich weiß es nicht. Aber es war eine sehr gute Rede, sehr guter Moment. Und ansonsten, ich kann Dom auch zustimmen mit mehr oder minder allem, was er gesagt hat. Und ich meine, die Schauspielerin, ja, Chefs Kiffs. Also, wir haben so viel Glück mit den Schauspielern auch in dieser Serie. Es ist unglaublich. Unabhängig davon, dass sie mal wieder tolle Klamotten anhatte, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber reden.
Sie macht fast eine Amidala-Konkurrenz.
Ja, wobei deren Klamotten waren ja wirklich
all over the place.
Da ist ja, die ja doch sehr stylisch gegen.
Wir können ja kurz zumindest den Inhalt der Rede so ja. ein bisschen abreißen, ne? Mhm. Also sie richtet sich ja an die Senatskammer und redet dann erst über ihre starke Bindung dazu, also dass sie irgendwie schon als Kind dort eingekehrt ist. Da merkt man auch wirklich, wo die herkommt so ein bisschen, ne? Wenn man jetzt auch überlegt, Padma Amidala wurde ja irgendwie schon mit 16 Jahren Königin. Gut, das ist jetzt Shangri-La, aber das ist ja eine andere Kultur dahingehend. Ja, sie redet über eine Wahrheitskrise, ne, beziehungsweise der Verlust einer objektiven Realität. Und dann äußert sie halt wirklich diesen Satz, dass der Tod der Wahrheit der Sieg des ultimativ Bösen ist. Und dass sobald das passiert, also sobald man den Bezug dazu verloren hat, was die Wahrheit ist, beziehungsweise was ausgesprochen wird als Wahrheit, dass das dann Tür und Tor öffnet für diejenigen, die am lautesten schreien, die lautesten Monster, die brüllen. Und das, ja, während ihrer Rede schaukelt sich das dann auch wirklich hoch, weil sie klagt dann wirklich am Ende an das lauteste Monster, was wir hier miterschaffen haben und was uns alle verschlingen wird, ist Imperator Palpatine. Und vorher setzt sie dem Ganzen auch noch einen drauf, indem sie wirklich die Geschehnisse auf Gorman wirklich als unrechtmäßigen Völkermord bezeichnet. Und das löst dann wirklich großen Protest aus, wobei man, also da habe ich mir auch immer eine Notizen geschrieben, lauter Protest, stille Zustimmung bei einigen.
Na, ja, gut. Das ist ja immer das Problem.
Ja.
Also es waren sehr viele, theoretisch, also ich bin ja immer so ein Zitateaufschreiber, was ist wichtig? Eigentlich könnte man die ganze Rede zitieren, da ist halt so viel einfach Gutes drin. Ich glaube, sie spricht auch wortwörtlich von Genocide, also wirklich von eben Genozid, Völkermord, wenn ich mich nicht, wenn im Original eben.
Wiederholt,
also das
wiederholt.
Genau, das sind ja auch dann so Begrifflichkeiten, die einem, wo man so, weißt du, und ja, ich fand, es war ja auch, also ich fand überraschend, dass sie am Ende den Namen Palpatine genannt hat. Also das war so, also vielleicht wäre sie noch irgendwie damit davon gekommen, aber namentlich dann wirklich am Ende dann was durch. So nach dem Motto, wenn schon, denn schon.
Ich weiß aber gar nicht, ob das so clever ist. Also ich bin nochmal zur Rede, ich finde die auch handwerklich ist toll gespielt, toll gemacht, auch wenn ich sagen muss, ich fand den Senat unglaublich hässlich. Also den fand ich nicht gut inszeniert, weil da haben die, das ist Volume oder
ja, aber
grüne
die Größe
Wände.
Ist ja das, was ja dich erschlagen soll. Und das
ja, aber da muss ich sagen, fand ich, das war in den Prequels besser, wie da so diese Dinger rumfahren, das fand ich nicht so schön.
Gut.
Ich weiß nicht, ob mir die Rede, weil mich hat die auch nicht so emotional gekickt. Man kann vielleicht eher den Monolog von Mava in der ersten Staffel halten, der...
Ja, das ist natürlich ein Riesen, das ist für mich emotional ein so Riesenunterschied.
Der aber wirklich sehr ähnlich ist. Also wir haben jetzt über den ganzen Score.
Der hat mich komplett abgeholt, während ich hier sagen muss, ich verstehe das auch intellektuell. Ich weiß nicht, ob es mir ein bisschen zu zeitpolitisch war. Also, weil diese Rede hätte man fast genauso wirklich hier in unserer Realität halten können. Das weiß ich nicht, ob es ein bisschen too much war. Und ich finde, dass sie Palpatine nennt, finde ich ehrlich gesagt sowohl von ihr nicht so clever als auch von der Serie. Weil das ein bisschen in diese Theorie geht, Hitler war der Böse. Aber das Problem war nicht nur Hitler. Also das ist schon wieder eine
sehr... Nee, das System.
Ja,
die sagt
genau,
es ja aber, auch. Wir sind Teil dieses Systems, die das ermöglicht
aber,
hat.
Aber ich finde immer diese Personifizierung, also das ist, ich finde, es geht schon ein bisschen in Richtung töte Hitler, töte Palpatine, dann läuft das schon. Aber so ist es ja nicht.
Nee,
also
das sagt
so, so habe ich das jetzt nicht empfunden tatsächlich.
Nee,
weiß nicht, das war mir ein bisschen
Was ich da höchstens ein bisschen schwierig finde, dass sie ja, obwohl es ist halt, da ist halt die Frage, ob man da vielleicht den Imperator sogar hätte zeigen sollen. Da kann ich gleich nochmal kurz was zu sagen. Ja, gut, dass sie dann halt den als Monster wirklich bezeichnen. Das ist natürlich dann auch typische Entmenschlichung an der Stelle, ne? Das kann man dann vielleicht auch kritisch sehen, wobei Palpatine ja, er wird ja nicht gezeigt, aber er sieht ja wahrscheinlich auch dementsprechend aus wie in Episode 3, nur noch deutlich älter. Da kann man jetzt sagen, der Name Palpatine fällt ja wirklich in der zweiten Staffel vor allem wirklich häufig. Und Tony Gilroy hat damit gespielt, ihn tatsächlich doch zu zeigen, hat sich dann aber dagegen entschieden, weil er festgestellt hat, ja, die Figur ist einfach zu groß und zu belastet und wenn ich die jetzt hier zeige, dann lenkt die einfach vom Wesentlichen ab. Und da hat er durchaus recht mit. Also es wäre interessant gewesen, ihn zu sehen. Ich fand es auch sehr bezeichnend, dass diese Senatssitzung, die ja auch früh morgens stattfindet, dass natürlich der Vorsitzende überhaupt nicht anwesend ist, ne? Also dann eben Imperator Palpatine, dass der sich schon lange nicht mehr darum kümmert. Und es wird ja von Bail Organa auch mal geäußert, ja, die haben hier mittlerweile so ein Level der Schamlosigkeit erreicht, dass man sich nicht mal mehr Mühe gibt, irgendwie schlüssige Lügen aufzutischen, ne? Sondern dass das wirklich alles einfach innerhalb dieses Systems so weiterläuft und angenommen wird. Aber ja, ich weiß nicht, hättet ihr Palpatine sehen wollen?
Nee.
Nein, sehen nicht. Jetzt nicht. Was ich ehrlich gesagt ganz gut fand, war dieses Slicke, das sie hat, was einen dann vielleicht emotional nicht so mitnimmt, das ist ja sehr typisch Politiker. Also das fand ich, hat sie schon, also da war, wie sagt man, Nail on the Head, also das war getroffen, also auf den Punkt, ja. Deswegen, das fand ich ganz gut, so dieses, das ist ja auch, dass sie da emotional eben so ein bisschen, sie ist ja auch eine sehr kühle Figur nach außen hin und so. Also das, ja. Das war das eine, das hat für mich in diesem Zusammenhang, politischen Zusammenhang eben funktioniert. Und ich wollte noch was sagen, sei froh, dass ich es vergessen habe. Es war noch irgendwas. Aber grundsätzlich hat das für mich schon funktioniert. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ehrlich gesagt, als sie dann da floh, was denn jetzt mit ihrer Tochter, und also gut, die Tochter wird vielleicht jetzt woanders mit ihrem Mann sein, aber was mit ihrem Mann auch ist und so weiter, also die muss man ja doch vorwarnen, weil ich meine, Sippenhaft ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Ich gehe davon aus, wenn sie hinter hierher sind, sind sie auch hinter der Familie her. Und dass da keine Warnung rausgegangen ist oder sie sowas gesagt hat wie, warnt meinen Mann oder was auch immer, gar nicht, ja, sondern sie ist einfach nur losgerannt mit Endor dann oder eben nicht gerannt. Das war so ein bisschen nicht so, hä? Das, ja, weiß ich nicht.
Ach, wer interessiert sich für Perrin?
Dabei haben sie sich ja sogar Mühe gegeben, hatte ich ja gehört, sie wollten den ein wenig sympathischer machen in Staffel 2.
No chance in hell.
Ja, so ein bisschen.
Wie fandet ihr die Betrugsstory, als sie diese kurze Konfrontation mit ihrem Assistenten hatte, mit dem sie auch schon seit Jahren zusammenarbeitet, und dann rauskommt, er ist eigentlich, ja, also er beschattet sie quasi oder er bespitzelt sie? Wenn auch für die gute Seite?
Hätte, glaube ich, besser funktionieren können. Also ich fand das in der Theorie gut, aber dafür hätte man sich tatsächlich meiner Meinung nach mehr Zeit nehmen müssen. Also ich fand die Folge insgesamt gut. Das ist eine spannende Folge, weil ja auch tatsächlich was passiert. Auch wenn man sagen muss, als sie den Sender, also ne, sie merken ja, sie werden natürlich abgehört, er hört den Sender und dann macht sie den einfach kaputt, wo man einfach sagen muss, also was Döveres kann man auch echt nicht machen.
Ja,
das war schon sehr ein Plotpoint. Das war schon wirklich sehr forciert nach dem Motto, man will, dass es Spannung noch mehr zunimmt, damit man quasi diese, weil man auch sagen muss, diese ganze Storyline um den, ist ja einer von diesen Offizieren des ISB, der das da alles managt, es hätte man komplett wegnehmen können. Das hätte, finde ich, hat überhaupt nicht beigetragen. Allein finde ich diese Storyline von, es gibt eine Verräterin in Bales Team und Endor muss quasi dafür sorgen, dass die nicht Mon abfängt, das fand ich super spannend, das war, hat toll funktioniert, und auch diese Flucht, wo können wir hin, wo können wir nicht hin, da wird natürlich nochmal eben...
Diese zwei vermeintlichen ISB-Agenten, die dann aber keine ISB-Agenten waren, wo die zu verorten sind, also habe ich das irgendwie noch nicht verstanden. Das war, ich fand das geil, da meinte auch, wir haben jetzt keine Zeit, das irgendwie auseinanderzudröseln, erschieß sie einfach, weil sie so, what? Und das war ja dann auch, Mon hat ja auch, ich fand, sie hat erstaunlich schockiert reagiert, nachdem Ender dann da einfach Leute erschossen hat. Und ich dachte mir, was denkst du? Also ich meine, dein Leben ist auf dem Spiel. Was denkst du denn, was hier jetzt passiert? Ja,
ja,
das war so ein bisschen sehr naiv alles. Aber auch hier wieder, richtig, Figur, genau, auch hier wieder, sie hat halt einfach, genau, sie hat halt einfach wahrscheinlich, wurde mit so einer Realität halt einfach nicht konfrontiert vorher.
Und sie kennt den ja auch nicht, ne? Sie kann den, also
stimmt, richtig.
Das wird einem ja erstmal bewusst, dass Endor und sie sich überhaupt nicht kennen, sondern dazwischen die ganze Zeit nur Lufen war, zu dem sie ja jetzt dann irgendwie auch durch die Enthüllung mit Erskine dann irgendwie auch das Vertrauen verloren hat. Und ich meine, versetz dich mal in Mon Mothma rein, du kommst da raus, da ist dann jemand, oh ja, ich habe überall Freunde, das Codewort, okay, dieser Typ, ich kenne den nicht, was macht der? Ach du Scheiße, der erschießt Leute. Und ja, auch wirklich mit Konsequenz, ne? Also dann fand ich auch sehr gut die Szene,
Clovis.
Wo...
oh nein, wir fühlen mit ihm. Clovis.
Aber ganz
mit
ehrlich, wem? Der hatte für
der
mich
Fahrer.
Der Fahrer, Clovis, genau. Ich dachte so, und der kriegt einen Namen. Das war so mein What? Tatsächlich war das eine meiner liebsten Szenen in der, ich glaube gleich am Anfang in der Folge, als sie doch mit ihrem Gehilfen da irgendwie aussteigen, und der ist ja der Chauffeur, und der sagt dann, als er sie ja dann anspricht von wegen, es müssen Protokolle irgendwie abgegeben werden, wo die denn sind und so weiter, und ich das so geil finde, als sie weggehen und sie sagen, soll ich ihn austauschen lassen? Und die Assistenz sagt, nein, dann könnten wir jemanden kriegen, der vielleicht smarter ist.
Ja.
Und ich dachte,
aber
ich liebe es.
Wie lange hat der denn bitte gewartet? Also sie kann ja froh sein, dass das ein privater Fahrer ist, weil wenn er, also sonst, ansonsten hätte ich die Taxirechnung sehen wollen. Weil das
nein,
wirklich,
das ist ihr privater, nicht so smarter Fahrer, der aber eigentlich ja der Spitzel von,
von der ISB
ist, genau.
Ja. Ja. Hm. Aber den schießt Kässchen dann ja auch über den Haufen, ne? Wo man dann erst denkt, so, oh, er macht so, täuscht so Vertrauen an und dann, ja, das haut Mon Mothma auch ordentlich weg, würde ich sagen, ne? Aber das, also, dieses Verängstigte spielt die schon richtig, richtig gut. Und eine Szene, da will ich jetzt auch mal auf die Klamotten gehen, ausnahmsweise, Britt-Marie.
Ja.
Da ist ja, wo sie dann abhauen, sie streift ja diesen Umhang ab.
Ja.
Und legt dann eben Kässchens Jacke dann über sich, ne? Also da siehst du halt genau den Übergang von der feinen Senatorin oder von wegen, die Schale bricht ja. jetzt auf, die Maskerade bricht jetzt auf, sie wird dann jetzt endgültig zur Rebellin, ne? Also war auch, das fand ich inszenatorisch richtig gut tatsächlich.
Ja, auch, das ist quasi das genau, aber auch als sie den Senat verlässt, wie sie den blauen Mantel, also diese Robe, diese Politikerrobe, die alle tragen, um sich als Politiker auszuzeichnen, wie sie die quasi einfach fallen lässt und rausmarschiert und in dem Moment, in dem sie raus ist, dann eben diese Jacke anzieht, genau, ja. Ich fand, dafür, dass dann Andor einfach Leute da gekillt hat, war es dann irgendwie sehr unspektakulär. Die haben die einfach weiterlaufen lassen und die sind dann lang spaziert weiter.
Das war ein bisschen einfach.
Okay, aber auf der anderen Seite, ich meine, das ist wann? 8 Uhr morgens? Nein, 11 Uhr mittags? Also auf jeden Fall zu Zeiten, wo Leute arbeiten sind. Deswegen dachte ich, ich lasse es mir noch gefallen. Ich war ein bisschen überrascht tatsächlich, als wir dann da, also wo waren wir da eigentlich? Ich weiß gerade gar nicht. Also da, wo sie dann auf Will getroffen sind und dass Will ja so verletzt war. Und ich dachte so, what? Wieso ist er jetzt verletzt? Das war so ein bisschen so, also ich meine, man kann sich das zusammenreißen,
ja,
dass er wahrscheinlich
Gorman.
Dann, genau, dass er wahrscheinlich dann auf Gorman wohl dann noch verletzt wurde im Zuge seiner Flucht. Aber plötzlich lag er da und war verletzt und braucht einen Arzt. Und ich so, what the fuck? Was ist denn jetzt passiert? Das war so ein bisschen plötzlich für mich alles. Also da war zu viel offscreen.
Das war aber, doch die Undercover-Wohnung von Biggs und Kässchen, oder? Wo die sich
ich
alle
war mir nicht ganz sicher. Natürlich. War das die Undercover-Wohnung?
Ja.
Okay, gut. Da war ich mir nicht ganz sicher gewesen.
Er sagt das doch dann
da
auch zu Mon. Er sagt das doch
auch
zu Mon Mothma von wegen, sie haben hier schon mal gewohnt und so, ne?
Ja, gut, okay. Da war ich mir nicht hundertprozentig sicher gewesen.
Was ich aber noch einbringen wollte zu der Rede, Johannes, weil du ja meintest, das ist ein bisschen zu konfrontativ gewesen in Richtung Palpatine. Das ist ja tatsächlich, wie ich jetzt gelesen habe, schon Lore. Und zwar in der Rebels-Serie gibt es ja was ganz Ähnliches, dass Mon Mothma da wirklich eine Rede gegen Palpatine hält und sich dann endgültig auf die Seite der Rebellion schlägt. Und das ist genau das, was wir hier gesehen haben. Nur ist es dann hier über, also die Rede haben sie ein bisschen verändert. Da hatte ich jetzt gelesen, da hatte Dan Gilroy einfach keine Lust, 1:1 diesen Text zu übernehmen, was man auch irgendwo verstehen kann, ne? Und dahingehend haben sie dann den Kanon ein bisschen geändert, aber vom Inhalt her ist das sehr ähnlich. Also man kann sich dann gern die weiß ich nicht, die dritte Staffel Rebels ist das, glaube ich, Folge 18. Die kann man sich ansehen. Da eskortiert die Crew der Ghost aus Rebels, eskortiert dann Mon Mothma anschließend nach Yavin. Und es wird ja dann hier auch nochmal erwähnt, weil hier trennen sich dann ja die Wege. Also Kässchen denkt ja erst, er soll sie fortbringen, aber nein, er und Willman sollen zur Rebellenbasis zurück, während dann Mon Mothma nach Yavin eskortiert wird von einer Yavin Eskorte, wird dann wirklich gesagt. Und das ist dann wahrscheinlich die Crew der Ghost gewesen.
Genau, und dann halt nochmal so eine Brandrede halten soll, genau. Was ich übrigens vorhin noch anmerken wollte, ist, ja, natürlich ist das alles jetzt sehr zeitrelevant, aber das konnten die beim Dreh natürlich auch nicht wissen. Ja, das ist ja wie viel im Vorhinein schon gedreht worden. Ich meine, man ahnt, wir haben einen neuen Präsidenten zu dem Zeitpunkt, aber dass das so eskaliert, das kann man ja nicht ahnen. Deswegen finde ich es immer so schwierig zu sagen, dass es einem vielleicht gefällt oder nicht gefällt, weil es gerade so zeitpolitisch ist.
Naja, aber diese Diskurse von Fake News und von gefühlter Wahrheit, das ist ja schon seit Jahren ein Thema. Also jetzt
ist es
in den USA natürlich nochmal.
Ja.
Naja, durch Social Media hat das nochmal einen anderen Spin bekommen, finde ich. Das ist, also wir reden ja hier wirklich von einem Verlust von Wahrheit. Natürlich gibt es in Diktaturen, und das gab es schon immer, gewisse Narrative, ne? NS-Zeit, wieder über Juden und asozial in Anführungszeichen geredet wurde, was alles darunter gefallen hat, das natürlich. Aber dass wir inzwischen ja wirklich in einer Gesellschaft leben, wo diese Wahrheit gar nicht mehr existiert. Also das ist ja wirklich, das ist ja nochmal, finde ich, das ist nochmal ein anderer Spin, finde ich.
Okay.
Ja, und
gerade in so demokratischen, ja, genau, ja.
gefühlte Wahrheiten. Das wird ja hier auch nochmal ausgesprochen mit, also wurde ja schon letzte Woche, ne, von wegen ich glaube nur das, was ich fühle, ein Senator, und dann hier auch der Widerstand anderer Senatoren von wegen, also auch über diese typischen Betroffenheitsnarrative von wegen, ja, sie sagen jetzt, dass da nichts war, bis ihre eigenen Leute abgeschlachtet werden und sie mal selber jemanden verloren haben. Sollen wir wirklich so lange warten? Und dann wird da auch noch das Wort Notlage immer wieder in den Mund genommen, womit sich dann die Palpatine-Regierung echt so ein bisschen dann selber sabotiert hat, was das angeht, ne? Ja, das dazu.
Genau, und um Gefühle geht's noch ganz, ganz am Schluss.
Ach Gott, ja.
Weil die gute Bix, die in 9 Folgen wenig zu tun bekommen hat, hat jetzt eine Aufgabe noch, weil Endor ist jetzt ja verzweifelt. Er möchte aufhören und das geht ja nicht. Das lässt die Story nicht zu. Also muss Bix gehen und dafür sorgen, dass Endor bleibt. Und ich muss sagen, ich habe nicht verstanden, warum sie das so reingebracht haben. Weil diesen ganzen Zweifel von Endor, ich verstehe nicht, warum es das braucht. Also ich kann das nachvollziehen, das ergibt Sinn, dass eine Figur auch mal zweifelt. Aber ich verstehe gar nicht, warum sie das thematisieren und dass sie Bix jetzt einfach so, also ist ja die Frage, ob sie noch vorkommt, wir werden es nächste Woche wissen, aber sie dann so rausbringen und sie wirklich, ich weiß, in Universe ist es eine ihre Entscheidung, aber sie trifft die nur für ihn. Sie trifft, also, ich finde es nicht gut.
Sie trifft es für, damit das Narrativ, was dann in Rogue One übergeht, funktioniert. Deshalb trifft sie diese Entscheidung. Sie sagt ja sogar, ironischerweise sagt sie ja, sie trifft die Entscheidung für beide. Na?
Ja, aber...
Aber weil sie ja denkt, dass er aufhört. Also,
ja,
es
ja.
ist übrigens, ich denke nicht, also Andor zweifelt ja nicht an der Sache an sich, sondern er ist einfach nur so überwältigt und traumatisiert von diesen vielen Toten.
Ja,
also,
ja.
Und das ist ja das, dass man, das kann man ja dann, in dem Aspekt kann man das ja verstehen. Und auch
nachvollziehen
eben,
kann ich das ja, auch, aber ich verstehe nicht, warum es uns erzählt wird. Also,
ja, weil hier, dieser ganze Story-Arc, dieses ganze Schlussding, ist für mich ein weiterer Schritt zu dem Ausgangspunkt Andor, wie wir ihn in Rogue One haben.
Ja,
wir fragen
ja, mein
uns
ich,
doch
ja.
die ganze Zeit, wie kommt der denn von dem, ich sag mal, oder wie mit Skywalker, wie mit Luke Skywalker, vom naiven Farmboy hin zum irgendwie Jedi.
Aber
und hier ist es doch, mit Andor ist es doch genauso. Wir haben doch in der ersten Folge gesehen, dass er dieser charmante, motivierte Kämpfer ist, der die Leute auf seine Seite bringen kann. Und jetzt wird Stück für Stück wird von dieser Fassade werden jetzt einfach Stücke abgehauen, bis dann irgendwann der Andor rauskommt, den wir in Rogue One sehen. Und der ist desillusioniert, der ist traumatisiert, der ist hart, ja?
Ja, aber...
Und warum ist er das? Weil das und das,
auch,
und das passiert
aber
ist. Und
ist er,
dazu
aber
gehört für mich auch Bix. Das war eine der letzten Dinge, die ihn noch emotional gehalten haben. Und das ist jetzt weg.
Na, aber im ersten Arc erschießt er auch schon einfach jemand. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde Endor auch selbst am Ende von der ersten Staffel hätten sie auch für mich, also theoretisch ist das auch schon ein Endor, der für mich funktioniert, dann, dass er der zu Rogue One wird.
Nee, weil er da
ist
ja
viel härter.
Ja, ja, und er handelt ja auch absolut nur eigennützig. Darum geht es ja. Es geht ja darum, dass er lernt, durch die Begegnung mit Luthen sich für andere einzusetzen beziehungsweise einer höheren Sache zu dienen. Also das sagt er ja auch, dass er Luthen, also hat er im letzten Arc ja nicht gesagt, dass er Luthen folgt, um Teil von etwas Größerem zu sein.
Ja. Na,
und das baut sich schon Stück für Stück auf. Aber was ich einfach nicht so verstehe, dass er ja wirklich sagt, bevor er diese Senatsmission annimmt, ja gut, das ist das Letzte, was ich noch mache, aber da bin ich raus. Und dann denke ich mir so, ey, du hast das jetzt alles miterlebt? Du hast dieses Massaker auf Gormen gesehen. Du kannst das doch jetzt nicht alles einfach nur passieren lassen und dich mit Bix in deine Waldhütte oder was auch immer zurückziehen. Das wird dich früher oder später alles einholen. Es wird irgendwann kein Entrinnen mehr geben. Und das ist ja eigentlich, also dieser Kampfgeist geht ja eigentlich am Ende dann über auf Bix sozusagen. Weil die entscheidet sich ja für die Rebellion und nicht für ihn. Na?
Nee. Das habe ich anders interpretiert. Sie geht. Wo geht sie denn hin?
Nein, also ich habe es auch so verstanden, dass sie ist das Ideal. Sie schmeißt quasi ihr ganzes Ich, ihr ganzes Sein in diese Idee. Sie glaubt daran so sehr und sie weiß, dass er auch daran glaubt. Aber weil er jetzt da nicht mehr dran glauben kann, ist sie diejenige, die sozusagen die Staffelstabübergabe, sie übernimmt quasi das Schwert und macht weiter, weil er halt nicht mehr kann. Dieses absolute fanatische, wirklich auch ergeben in eine Idee. Und also sie steht quasi für das Ideal, während halt Andor für den Zweifel steht in dem Fall. So habe ich das gesehen.
Ja, auf der anderen Seite hat er natürlich deutlich mehr, okay, sie hat auch einiges hinter sich, ne, ganz klar, aber nicht in dem Ausmaß wie er, würde ich jetzt mal sagen. Oder auf eine andere Art und Weise. Ja.
Das ist halt die Frage, wir sehen das ja bei ihr nicht. Das finde ich so schade. Also wir hätten sie irgendwann mal in Action sehen können. Sie hätte eine Sidequest mit Vel haben können oder irgendwas relevant. Die hat ja nichts.
Ja, es wird nur angedeutet, ne? Ja, ja.
Also wir sehen sie rumsitzen und leiden. Das ist das Einzige, was Bix in dieser Staffel bis jetzt.
Ja, und dann bekommt sie auch noch so ein Rape and Revenge-Trope irgendwie fast schon, ne? Oder also nicht nur Rape oder Torture, was weiß ich. Ja, finde ich auch ein bisschen schwierig. Ja, ich fand's. Ja, ich bin da so uneins. Also mich hat das einfach auch nicht so, weil das dann auch nochmal relativ dramatisch inszeniert war, dass sie jetzt irgendwie ihn verlassen hat. Das hat mich emotional einfach nicht bekommen, obwohl Adria Adorna das eigentlich sehr gut spielt, wie ich finde. Aber ja, es ist die Frage, ob sie jetzt nochmal auftaucht, weil sie sagt ja, wenn das alles vorbei ist, ja, dann finde ich dich und dann lassen wir es uns gut gehen. Und man weiß direkt, nope, das führt nirgendwo hin.
Ja. Also und ich glaube, es war, diese Storyline war wirklich, also für mich war die drinne, um einfach die Entwicklung von Andor zu zeigen und aber auch nochmal, um diese Idee eben nochmal uns klarzumachen, wir brauchen Menschen, die wirklich absolut glauben an die Sache. Und es ist ja so, wenn einer nicht mehr kann, dann macht ein anderer weiter. Also genau das ist es ja. Und genau das, und deswegen nimmt sie diese Verantwortung ja auf sich auch. Das ist ja eben das, was sie sagt. Ich bin ein bisschen angepisst, dass die Beziehung so auseinandergeht und es ist auch ein ziemlich arschiger Move, so den zu verlassen. Aber warum das und das Narrativ, das da bedient wird, das finde ich eigentlich gut.
Okay, dann wollen wir noch ein ganz kurzes Fazit zu den drei Folgen geben.
Haben wir nicht noch die ganze Nummer mit K2SO zumindest am Rande?
Naja, er wacht dann auf und wir hören, dass er nicht mehr feindselig ist, oder?
Ja, und dass Kässchen jetzt anscheinend auch befördert worden ist, ne? Wird er jetzt Captain Andor genannt, wie dann schon in Rogue One tatsächlich.
Ach, das habe ich gar nicht gehört, okay.
Habe ich auch nicht mehr.
Kann sein, ja.
Ja, okay. Mhm. Okay.
Ja.
Ich fahre einfach mal an, weil ich bin, glaube ich, mit der Kritischste. Ich muss sagen, ich bin echt emotional nicht so abgeholt, bis jetzt aber auch von der ganzen Staffel nicht. Und ich habe schon das Gefühl, das hier, was wir hier sehen, hätte ich alles gerne früher gehabt. Und das, also es sind ja drei Folgen, wo auf jeden Fall mal was passiert. Also das quasi, was in der ersten Staffel passiert, dass wir so einen Arc haben, der aufgebaut wird, dann eskaliert und dann kommt irgendwie eine Konklusion. Und das haben wir hier und das freut mich schon. Aber ich bin immer noch nicht so ganz begeistert und das schockiert mich selber. Ich bin sehr, sehr davon ausgegangen, dass Endor mich komplett abholt und das tut es leider noch nicht. Es kann natürlich sein, dass es noch irgendwie rumgerissen wird, aber ich muss sagen, ich habe aktuell auch nicht so die Motivation, die Staffel nochmal zu gucken. Gucken, ob das noch passiert. Britt-Marie.
Bei mir ist das Jammern auf hohem Niveau. Ich bin wirklich gut unterhalten, grundsätzlich. Mir gefällt die Serie wirklich sehr gut. Und auch das, was ich jetzt, also ich merke ja die ganze Zeit, aber ich könnte auch genauso gut 2 Stunden darüber reden, was mir alles gefallen hat. Also das ist immer so, es klingt, man beschwert sich immer die ganze Zeit nur, aber eigentlich ist es grundsätzlich ja wirklich einfach für mich gut gemacht. Diese drei Folgen sind für mich die drei Folgen, mit denen ich mich am schwersten getan habe. Tatsächlich, weil sie mich an einigen Punkten, an denen ich es erwartet hätte, emotional nicht so gepackt haben, wie ich gehofft hatte. Warum, weshalb, wieso, das kann man jetzt diskutieren. Ich glaube aber tatsächlich, dass das drei Folgen sind, die im Nachhinein wachsen. Genauso wie auch letzte Woche ich festgestellt habe, dass die drei Folgen, die ich am Anfang so ein bisschen mehr fand, in unserer Nachbesprechung dann für mich sehr stark gewachsen sind. Das heißt, das ist für mich eine Serie, die muss ich auf jeden Fall mindestens nochmal gucken. Also wie gesagt, heute die drei waren für mich auf jeden Fall gute Unterhaltung. Ich war grundsätzlich sehr zufrieden, aber hatte tatsächlich persönlich mehr auszusetzen als sonst.
Dumm.
Ja, gut, auch dann bin ich mal der Positivste. Also insgesamt hat es mir schon ziemlich gut gefallen. Ich sehe so ein paar Dinger, die wahrscheinlich, ja, da merkt man jetzt halt schon die Straffung, ne? Also so langsam habe ich das Gefühl, vielleicht hätte man 3 Staffeln machen können zumindest. Aber nein, sie haben sich jetzt hierfür entschieden, aber gemessen an dem, was wir bekommen haben, fand ich das schon ziemlich, ziemlich gut. Also die ganze Eskalation auf Gorman fand ich grandios inszeniert teilweise, mhm, wirklich. Also Stück für Stück diese Eskalationsspirale zu fühlen, teilweise wirklich auch. Und das ist für Star Wars in der Form wirklich, also ich persönlich habe sowas in Star Wars noch nie gesehen. Und da muss man auch wirklich den Hut ziehen vor den Verantwortlichen. Klar, sie mussten da irgendwie gewisse Kompromisse eingehen bezüglich Disney. Aber das, was sie in diesem Rahmen geschafft haben, ist trotzdem wirklich beeindruckend, auch gut geschrieben in meinen Augen, wenn auch hier und da halt mit so ein paar Stolpersteinen, gebe ich gerne zu. Mich hat es wahnsinnig mitgerissen teilweise. Ich war wirklich komplett drin. Die 9. Folge stand dem auch in nicht viel nach. Und beide zusammen sind für mich wirklich doch sehr nah an der ganzen Nummer auf Narkina 5 dran gewesen. Also das ist für mich definitiv einer der Höhepunkte der Staffel. Und was Star Wars insgesamt angeht, hat das hier schon jetzt wirklich den Status eines Alleinstellungsmerkmals für mich erreicht, was das angeht. Allerdings bin ich dahin dann so ein bisschen ernüchtert, weil ich mir denke, und ich habe es jetzt auch schon von einigen Kollegen, Leuten hören, die ja alle Folgen vorab hatten, dass der letzte Arc insgesamt eher so ein bisschen abfällt, dass da nicht so wirklich der Höhepunkt ist, weil das ist ja eigentlich dann schon Rogue One, ne? Das ist dann so das Finale der Cassian Andor Geschichte. Ich bin gespannt, was da kommen wird. Wenn das jetzt hinter dem hier zurückbleibt, ist es auch okay. Ich freue mich trotzdem wahnsinnig auf nächste Woche.
Da sind wir, glaube ich, alle gespannt drauf, selbst wenn wir hier Dinge kritisiert haben. Und dann können wir endlich den Rogue One Rewatch machen und gucken, wie sehr sich der Film vielleicht nochmal dann in der Perspektive verändert hat durch die 2. Staffel Andor. Dann würde ich sagen, das war wieder eine tolle Besprechung. Wir werden natürlich nächste Woche auch wieder einen Recap der finalen Folgen machen und im Anschluss wird es auch nochmal ein Staffelfazit geben. Vielen Dank an dich, Britt-Marie.
Danke euch.
Vielen Dank.
Danke an dich, Dom.
Gerne, immer wieder gerne.
Und danke an euch fürs Zuhören. Ihr könnt jetzt noch natürlich Andor nochmal gucken, weil vielleicht hat unsere Diskussion die Perspektive für euch nochmal verändert. Das wäre natürlich super cool. Ihr könnt den Telestammtisch bewerten, kommentieren. Ihr könnt uns folgen, wo das geht, auf den Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Spotify. Ihr könnt auf unserer Website vorbeischauen. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und dort findet ihr auch den Link zu unserem Discord-Server. Da diskutieren wir fleißig zu Filmen, Serien, was es sonst noch gibt. Und natürlich auch zu Star Wars. Wir haben einen eigenen Star Wars-Channel, wo es nur um Star Wars geht. Und also kommt dahin und kommt mit kontroversen Meinungen und dann gucken wir, ob Dom widerspricht oder ich oder andere Leute. Wir werden sehen. Ja. Und dann, ja, bleibt uns nur noch zu sagen, wir müssen jetzt eine Woche warten, denn das ist der Weg. Und wir freuen uns. Ciao, ciao.
Möge die Macht mit euch sein. Ciao.